In diesem Podcast mit Jöran geht es um Social Media Dentistry. Er hat es überraschend oft geschafft, zurück immer auf das Hauptthema zu kommen. Dabei haben wir uns am Anfang eigentlich sehr viel über die DS unterhalten und zum Schluss erhalten wir es primär über seinen Master. Der Podcast ist aus dem Sommer 2019 und ich bin ein bisschen hinterher mit dem Podcast, denn ich habe mich irgendwie lange gesträumt, diese 1,5 Stunden Gespräch mit Jöran zu bearbeiten. Aber am Ende, als ich reingehört habe, ich doch festgestellt, dass es eigentlich wert ist, dieses Material zu veröffentlichen. Und ich hoffe, ihr habt viel Spaß bei dem Podcast und sagt mir mal, ob überhaupt für euch solche langen Podcasts in Frage kommen. Herzlich willkommen zum Hörten Podcast. Herzlich willkommen, Jöran.
Herzlich willkommen, ich.
Wann war unser letzter Podcast zusammen, Jöran?
Ich glaube.
Zu lange her.
Zu lange. Ja, definitiv zu lange her. Ja. Und das war bezüglich des Endomasters, den ich tatsächlich ja schon seit Juli 18? Ja, genau, seit Juli 2018.
Oder genau, Juni. Wegen dem Endomaster konnte es nicht richtig auf zur ADS kommen.
Ja, aber, ja, nee, konnte ich nicht. Genau, konnte ich nur einen Tag. Konnte nur einen Tag kommen, weil wir gerade praktische Woche hatten in Bensheim.
In Bensheim war.
Bei Dancefly Girona.
Und das wäre, waren da überhaupt Mitarbeiter während der EDS
in Bensheim? Ja, der Chef war da und der, ach, wie heißt der, war mal Czernich? Nee, Czernich ist Zeiss. Sorry, Herr Czernich. Wie heißt denn der andere? Oh, Zetlatsch oder so? Oh, da gibt's.
Die haben es irgendwie geschafft, nicht zu EDS zu müssen, habe ich das Gefühl.
Ja, ich glaube auch, nicht, dass sie so böse waren. Zumal auf der EDS war ja tatsächlich Dancefly, also mega vertreten, fand ich. Überall diese hässlichen blau-orangenen Schuhe. Ist ja cool, dass die einheitliche Schuhe hatten, aber so ein bisschen hässlich war es schon. Und ich habe auch das, also zum Corporate Identity, also zu dem CI von denen hat es auch nicht so richtig gepasst, oder? Also die Farbkombi jetzt, oder?
Ja, ich sag mal, sagen wir so, es ist so aufgefallen, dass wir jedenfalls drüber reden.
Stimmt. Ja. Also, ja, okay, von dem her stimmt. Ja. Herzlichen Glückwunsch,
ja. Ja. Aber die haben ja auch so eine, zum Beispiel eine Endofile rausgebracht, die True Anatomy.
Ja, und das war sehr witzig, weil True Anatomy war ja, oder ist ja von Ove Peters. Und Ove Peters war zu dem Zeitpunkt genau bei uns im Master.
Ah, echt? Was hat er erzählt?
Dass die Frage jetzt rauskommt.
Nee, lustigerweise, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, aber die haben ja so Workshops gemacht mit True Anatomy, aber offiziell hatten die noch kein CE-Zeichen.
Okay.
Und haben das auch direkt so kommuniziert, haben kein CE-Zeichen. Und dann irgendwie nach der ES haben irgendwelche Zahnärzte bei Facebook Fälle damit gepostet, mit Schulnormity und dann haben teilweise manche Opinion-Leader von denen geschrieben, du darfst es doch gar nicht posten, es hat doch gar kein CD-Zeichen. Ich weiß gar nicht, ob die jetzt erhältlich sind oder nicht.
Also der Ove Peters hat es ja so vorgestellt. Für mich war es jetzt eher so semi-interessant. Deshalb habe ich mich nicht so informiert, aber ich habe zumindest die Werbung habe ich schon ab und zu gesehen. Also ich glaube.
Ich meine, Werbung ist ja das eine. Ich meine, bei der EDS war ja auch das Thema Omnichroma. Die hat auch sehr viel Werbung und irgendwie waren die zu nah an Omnident dran.
Aber das ist so krass. Jetzt mal ganz kurz. Ist Omnident nicht so eine Billigfirma von Henry Schein oder so?
Nee, die sind eigenständig.
Ah, okay. Aber ich fand das so krass. Ich habe das mitbekommen danach, aber ich dachte so, wer steht denn hinter Omnident, dass die aber irgendwas Größeres steht doch da schon dahinter, oder?
Weil anscheinend sind die in Deutschland relativ stark mit ihren Marken, sodass die problemlos Omnichroma abmahnen können. Und es ist ja auch in Deutschland, Omnichroma heißt international, heißt das Kompositiv immer noch Omnichroma, nur in Deutschland nennt es jetzt Farbe aus Licht.
Wie nennen die das?
Farbe aus Licht.
Nein. Wirklich?
Ja.
Nein.
Ich meine, okay, auf der EDS mussten sich wahrscheinlich einen neuen Marken
anstellen.
Ja, so steht es teilweise bei NRZM.
Gottes Willen.
Eine ganze Seite.
Ach du Scheiße. Okay. Super.
Ich habe ja noch ein Sample bekommen, ich habe es noch nicht benutzt. Mhm. Ich weiß auch gar nicht, ob ich das noch nicht benutzt habe.
Aber was ich gelesen habe, ist ganz gut, ne? Also so positiv ist so, was ich so lese. Ich habe es noch nicht verwendet, aber so, wenn man
liest. Die haben sehr cleveres Marketing mit dieser Farbkarte. Hast du die gesehen online? Nee.
Also sie haben so eine Art Visitenkarte, da sind drei Zähne mit einer Standard-Kavität drin, so A2, B irgendwas und C4 und da konntest du mal immer Omnichroma reinmachen und die Farbe hat immer gestimmt am Ende. Ja, auf der anderen Seite gab es ja auch den Post von Javier Tapier, der Essentia mitentwickelt hat. Der hat das gleiche mit Essentia Universal gemacht und das Ergebnis war auch so. Jetzt kann man sich fragen, ist es die Farbkarte oder nicht? Oder ist, sind alle Komposite wahrscheinlich so ein bisschen, wie soll ich sagen, haben die alle so einen leichten Chamäleon-Effekt, dass die das hinbekommen? Ja, ich meine, die Idee von Omnichroma ist natürlich geil, irgendwie ein Komposit ohne Farbpigmente irgendwie reingemacht, das sich nur an Umgebungslicht orientiert, aber es ist nicht so richtig neu. Weil es gab ja auch mal, wie hieß denn das? Das wurde auch mal bei Wurzelspitze gefeatured, dass das, der das so super gerne für Zahnheilsfüllungen nimmt.
Nee, also ich weiß es nicht.
Das, wir probieren es zu recherchieren bei Wurzelspitze. Ja, und rauszufinden. Ich wette, in einer halben Stunde fällt mir das garantiert ein. Also warst du doch ein bisschen auf der EDS.
Ja, einen Tag war ich da. Es war wie immer mega voll.
Warst du Freitag da oder?
Nee, Dienstag.
Dienstag. Ich fand Dienstag auch relativ voll diesmal. Letztes
Jahr. Ja, war's total.
War viel leerer.
Ja.
Lustigerweise fand ich den, war es der Samstag oder Freitag, fand ich den überraschend leer.
Das kann ich wiederum nicht sagen, da war ich ja jetzt nicht da. Aber ich fand so für den Dienstag, ich dachte immer so, ich habe mich total gefreut oder gefeiert dafür, dass ich so eine blöde Händlerkarte bekommen habe. Weil eigentlich das ja nur so Händlertag ist und dann dachte ich so, geil, bist voll alleine, kannst dir alles in Ruhe angucken. Aber irgendwie war das so ein bisschen Scam, weil es waren so viele Leute da, die genauso wenig Händler waren wie ich. Aber okay. Ich glaube aber trotzdem, dass es ganz gut war, zum Beispiel für, es ist peinlich, wenn man sich für Zahnbürsten anstellt, okay, aber ich sag's jetzt einfach, ich hab's gemacht.
Hast du die schwarze oder die weiße bekommen?
Ich hab die weiße bekommen, ja.
Oh, okay.
Ja, aber...
Kannst du wissen, ich bin gerade bei Jöran zu Hause und es gibt eine schwarze und eine weiße Zahnbürste.
Ach so, nee, Gottes Willen, nee, halt, stopp, nee, das ist ja immer das, die schwarze habe ich schön geschenkt bekommen und gekauft.
Ah, okay.
Naja, die habe ich jetzt, ich habe sie noch nicht genutzt, aber ich werde jemanden aus meiner Familie damit reich beschenken mit einer wunderschönen Zahnbürste.
Okay, das ist sehr nett von dir.
Ja, und das Geile war, oder geil, aber das war halt ganz cool, weil damals zu Studentenzeiten auf der IDS war das immer noch so, da konntest du halt nur Freitag, Samstag oder wann auch immer gehen und dann musstest du halt immer ewig anstehen für diese blöde Bürste und diesmal war es so, ich habe glaube ich 10 Minuten oder so habe ich da gestanden, das war nicht der Rede wert.
Echt?
Ja, es war super angenehm, das war geil am Dienstag, aber ansonsten war natürlich wieder für einen Tag, war es halt zu viel, also ich konnte gar nicht alles mehr angucken, leider, das war ein bisschen schade. Ja, und so richtig, dass ja gut, war jetzt der Prime-Scan, das war jetzt ganz nett, aber ich weiß gar nicht, was war jetzt so sonst, was einen so umgehauen hat?
Eigentlich also nix, richtig oder? Umgehauen hat nee, gar mich nicht nix. So viel oder gar nichts. Es liegt daran, weil ich mein persönliches Highlight schon vor der IDS testen konnte. Das war das EverX Flow, also okay, Glas war so verstärkt, das okay. Flow. Deshalb, also ich habe auch im Endo-Bereich ein bisschen mehr Innovation irgendwie erwartet, wo man sich immer fragt, was soll noch an Innovation kommen. Aber wenn man sich jetzt zum Beispiel FKG, vor 4 Jahren XP Finisher, dann 2 Jahre später XP Shaper, das fand ich irgendwie schön cool. Weil das ja irgendwie doch mal so ein bisschen quergedacht in der Endodontie war, fand ich.
Ja. Ja. Aber dafür gab es doch von Comet Crocodile.
Nee, wie heißt das?
Ja, Crocodile. Oh ja, dieser Name, also sorry, keine Ahnung, aber. Crocodile ist ein richtiger Kackname.
Okay, eigentlich finde ich das nicht so kacke. Ich meine, wenn du eine grüne Pfeile hast, dann ist irgendwie Krokodil zu nennen, finde ich jetzt nicht so schlimm.
Naja, aber selbst das ist der Punkt. Guck mal, jetzt bist du irgendwie Komet und denkst dir so, kacke, jetzt haben alle irgendwie wärmebehandelte reziproke Pfeile auf dem Markt gepackt. Kacke, wir müssen auch noch eine machen. Dann gibt es die in Blau, dann gibt es die in Gold und dann denkst du dir so, welche Farbe bleibt jetzt noch übrig? Okay, grün. Das ist halt so total so.
Ja, okay, aber man kann jetzt mal Komet zugute halten und das sage ich ganz klar. Wenigstens haben die denn Auswahl. Ist ja nicht so, dass es nur eine blaue in, was ist es, 25.07.08?
Blau ist, also bei Reziprok ist 25.08.
Genau.
Und bei Waveform Gold ist 25.07.
Ja. Und wenigstens hat man die Auswahl zwischen, fängt bei 20.06, 25.06 und anderen Tape.
Aber haben die noch immer Constant Tape? Also bis, keine Ahnung, komplette Arbeitslänge oder nicht?
Nee, die haben was anderes Cleveres gemacht bei der Crocodile. Und zwar haben sie den Innendurchmesser teilweise reduziert.
Okay.
So dass sie dadurch flexibler sind. Im Prinzip, wenn du den Taper größer machst, hast du dann irgendwann das Problem, sehr egal welche Hitzebehandlung hast, dass die da oben super steif ist und dadurch haben die noch eine gewisse Flexibilität drin. Und was die auch noch clever gemacht haben, also deshalb, ich würde jetzt nicht so krass sagen, dass die so spontan so ein schlechtes Marketing haben.
Nee, aber ich finde, bei Comet ja schon, also sorry, Comet, also ist mir egal, Comet ist super und so, aber ich finde halt, du hast halt immer so den Eindruck, meine persönliche Meinung ist das jetzt, aber die sind halt immer irgendwie so ein Tick später irgendwie. Also weil das war schon mit den anderen Pfeilen so. Irgendwie, die kommen immer so, es kommt von irgendjemandem
also Pfeile
und dann kommt halt Comet.
Ja, okay, aber was sie nicht haben, ist jetzt, dass sie irgendwie so Controlled Memory Pfeilen haben. Nee. So, das haben sie irgendwie nicht. Ja, aber ich meine, okay. Ja. Okay, die haben im Prinzip zwei Pfeile im System. Mit F360 war ja so ein bisschen, dass man mit zwei Pfeilen das hinbekommt von der Idee. Wir haben natürlich Reziproco, Reziflow war es ja. Die haben sich natürlich auch von den guten Sachen inspirieren lassen. Die haben natürlich, glaube ich, die F360 ist ja irgendwie M2-Schneidendesign, dieses S-förmige.
Aber das hast du echt gut formuliert. So.
Ja, okay.
Die haben sich von den guten Sachen inspirieren lassen. Ja, wahrscheinlich ist das so. Aber ja, nee, ja. Ich will das auch gar nicht schlecht reden, aber es ist immer so ein bisschen so. Es kommt immer so ein bisschen zeitversetzt irgendwie, so weißt du was?
Ja, aber ich meine, es ist ja auch wirklich schwierig, krasse Innovationen im Endo-Bereich zu machen. Also wir haben es ja schon so ein bisschen, okay, Shaper finde ich cool, das ist so dieses wirklich
krass, mal was anderes,
wirklich was anderes und macht auch irgendwie Sinn. Ja, ja, aber natürlich wird es wahrscheinlich von allen Firmen als krasse Nische irgendwie betrachtet.
Ja.
Ja, wahrscheinlich so nach Leute, der Shaper verkauft sich ja nicht so, die Leute wollen irgendwie noch voll rotierende Reziproke oder Reziproka.
Ja, wobei generell dieses Pfeilenthema, wenn man ganz ehrlich ist, ist es auch mittlerweile ist es doch eigentlich, jetzt mal ganz ehrlich, ist auch scheißegal. Also, wenn ich das jetzt mal so sagen darf, aber also,
ich sag mal, von jeder Markenfirma ist es scheißegal.
Genau.
Es gibt
genau.
ja irgendwelche indischen genau. Firmen, die haben ja auch Shaper-Kopien, die sie nicht auf der IDS ausgestellt haben, weil sie sonst sofort eine Abmahnung bekommen. Ja. Ja, die gibt es ja auch. Ja. Und ich erinnere mich auch auf an die ISE in Brüssel, wo auch so ein chinesischer Hersteller meinte, ich so, wir können die alle Farben machen. Ja? Ob blau, rot, grün, Controlled Mummy kriegen wir auch hin. Wo ich mir auch sage, so, seid ihr euch da wirklich sicher, dass das so gut funktioniert? Ja. Aber zum nochmal zum Procodile. Was die clever gemacht haben, ist, die arbeiten jetzt mit dem Schlumbob Endo-Pilot zusammen. Das ist ja auch auf sich
gebrandet. Ja, da haben sie gut gekauft, auf jeden Fall.
Okay.
Ich glaub, oder die haben die aufgekauft, ne?
Nee, ich glaube, die haben die nicht aufgekauft. Schlumbob gibt es einfach weiter, aber ich meine, es gibt, du kannst, glaube ich, einen guten Deal machen, wenn du einen Schlumbob Pilot von Comet kaufst, kriegst du noch gut ein Pfeilenpaket dazu.
Okay.
Aber das Spannende ist, die haben die Procodile so programmiert im Schlumbob, dass die sogar registriert, wenn da gewisse Torsionsbewegungen sind oder gewisse Widerstände, dass die Pfeile das registriert über Software im Schlumbob und darauf reagiert.
Ja. Okay. Also ähnlich wie dieser OTR-Modus vom.
Ja, also ich glaube, es ist so ein bisschen, dadurch, dass ja nur im Schlumbob Endopilot geht, ist so ein bisschen OTR 2.0. Mhm. OTR ist, glaube ich, noch ein bisschen allgemeiner, so wie ich das feststelle, dass die dann immer ab gewissen Dings und die sind wirklich auf die Procodile nochmal genau optimiert, was in dem Fall gut ist. Und ich sag mal, Comet ist wirklich ein relativ konservativer Hersteller. Die würden zum Beispiel noch nie sagen, wie Reziprok, wenn der Yassin Garrett da steht, die braucht eigentlich keinen Gleitpfad. Die könnten einfach so mit der Reziprok gehen, würden die nie sagen.
Ja.
Ja. Und daher natürlich spannend. Ja. Aber wie gesagt, Comet, ich meine, ich finde es eher lustig, die sponsern ja auch immer die DGT-Tagung und eigentlich sind die jetzt in Deutschland jetzt nicht so krass bekannt für Endo, obwohl sie alle Endo-Instrumente haben, die es so gibt. Also ich meine, haben jetzt von im Prinzip, ich sag jetzt mal gemein, so eine M2-Variante von sich, obwohl jetzt, glaube ich, diese S-Variante ist ja nichts Patentiertes, das gab es ja schon vorher immer, bloß, dass sie irgendwann rausgefunden haben, dass es halt relativ effektiv ist, diese M2s und im Prinzip die M2s wurden ja quasi auch auf der IDS geupdatet, mit VDW Rotate, kann man ja so sagen.
Wobei, war das schon auf der IDS?
Ja, die wurden auf der IDS gelauncht, VDW Rotate war das neue Pfeilensystem von VW, wobei.
Ich kenne das, ich habe nur jetzt gerade erst so vor, keine Ahnung, was war das, vor einem Monat oder so, habe ich erst diese Werbung so richtig gesehen von dem Rotate.
Naja, nee, auf der IDS war das schon, ich war ja auf dem Stand von VDW und da war schon klar, das ist jetzt der Launch dafür. Okay. Ja, ob das denn wirklich gleich verfügbar ist, ist ja auch immer so ein IDS-Problem. Manchmal werden ja Sachen gelauncht und da weiß man nicht, wann die jetzt eigentlich kommen.
Ja.
Ja, weil man die wirklich bestellen kann. Da ist ja auch so ein bisschen firmenspezifisch Unterschiede gibt es da.
Achso, Trios fällt mir, Entschuldigung, ganz anderes Thema, aber Trios 4 fällt mir noch als was Neuerung daran, von der IDS.
Was ist daran cool?
Ja, die haben so ein Fluoreszenz, was ist das, Filter kann man sagen, haben die drin. Also du kannst quasi nicht nur den ganz normalen Scan machen, sondern du hast noch so eine Kariesdetektion und angeblich auch so ein Monitoring. Also dass du quasi, keine Ahnung, heute im Bild einen Scan von dir machst komplett. Mhm. Und dann machst du in 5 Jahren nochmal und dann kannst du das quasi vergleichen.
Das ist, ganz ist die Karies größer geworden?
Ja, ich finde, das wäre ja ganz wesentlich mal innovativ.
Nee, das ist ja, gut. Wie heißt das bei Carvo? Ich weiß, bei Dexis heißt das Carivu. Bei Carvo, die haben ja auch so ein, das sieht so ein Monochrom aus und dann hast du so ein Bild, das du dir abspeichern kannst, wo du dann wirklich die Größe der Karies siehst und dann kannst du auch teilweise relativ, wenn du die entfernen willst, relativ präzise reinbohren, weil du sie schon siehst. Okay. Oder wenn du die irgendwie so mit Icon versiegelst oder mit einem Universal-Service versiegelst, à la Genfer Konzept, kannst du halt monitoren, ist die größer geworden oder kleiner geworden und das ist natürlich geil. Mhm. Das ist auf jeden Fall so ein toll, wo man sagt, okay, du kannst ja nicht jedes Jahr Bissflügelaufnahmen bei manchen Risikopatienten, aber sowas kannst du durchscannen. Und dann ist es natürlich geil, wenn du eh einen Free-Shape hast und es damit
durchscannst. Auf jeden Fall.
Ja, aber Free-Shape ist, finde ich, aber ein bisschen schwierig, dass du kaufst den für, weißt du was, 40.000 und dann zahlst du jedes Jahr noch Lizenzgebühren. Ja. Und zwar nicht wenig.
Ja.
Ja, obwohl man natürlich mehr sagen kann, okay, bei anderen Herstellern wie Xerec bist du entweder im Xerec Club und kriegst immer die neueste Software dazu oder die kaufst du dir. Ja, aber bist dann ein bisschen unabhängiger von Lizenzkunden, aber dafür ist es teilweise auch irgendwie teurer. Mhm. Der Primescan allein nur der Scanner kostet ja viel mehr.
Ja, eigentlich der ist
kauft sich das teuer. Jeder nur noch mit einer Fräse, weil es sich sonst nicht lohnt.
Ja, ja. Ja, gut, wobei ich glaube, ich weiß nicht, ob das langfristig sich so, ob die das noch halten können, also jetzt bei 3Shape. Weil jetzt ja auch solche Medit, das sind Koreaner, ne? Aber zum Beispiel Medit, ich meine, diesen Medit
i500, der jetzt auch in Farbe ist.
Ja, den kriegst du halt für irgendwie, was das, 16,9 oder so, kriegst du den ohne Lizenz.
Ich weiß, letztens war in der Berliner MBZ, also die Zahnarztzeitung von Berlin, auch so ein Angebot von Rübel und Clem mit Laptop drin. Und lustigerweise hier der Pascal Vernuti von Tomorrow Tooth featuret den ja auch so ein bisschen, den Medit. Für seine Vertipreps, also.
Ja, ich meine, das sieht auch nicht schlecht aus, wobei natürlich, ich finde halt, was bei 3Shape ja so geil ist, also das ist natürlich, ob das für die Qualität nachher so eine Rolle spielt, ist jetzt mal Punkt 2. Aber so rein, so für die Ästhetik, wenn du damit so einen Scan machst, das sieht halt schon mega geil aus. Also, da guckst du dir das an und ich glaube, also für mich sehen die Scans einfach richtig geil aus. Und bei dem Medit ist es schon so okay. Das sieht okay aus, aber das sieht halt schon eher noch so ein bisschen einfacher, sag ich jetzt mal aus. Ne?
Jetzt sag mal so, ich habe ja jetzt eine Omnicam in der Praxis.
Mhm.
Wirklich schneller ist man damit nicht. Und das Geilste ist, dann scannst du manchmal und du siehst im Scan, sieht das relativ klar aus und dann berechnet er das Modell. Plötzlich ist alles verschwommen, die Prep-Grenze ist weg und wir reden hier von einer Teilkrone, die unter Kofferdamm gepreppt und gescannt wurde. Also ist jetzt nicht, wo man sagt, okay, da ist jetzt irgendwie Flüssigkeit irgendwo. Ja, und egal, ob der Kofferdamm hellblau oder schwarz ist, der kommt irgendwie nicht klar. Ein Kumpel von mir meinte schon, ich sollte pudern, dann geht das wieder. Mhm. Das ist auch geil, dann pudert man dann wieder. Nee. Aber irgendwie das klassische Set Puder gibt es ja nicht mehr, irgendwie wurde mir gesagt. Wusstest du, dass FreeShape auch ein DVT jetzt rausgebracht hat?
Ja, und mit so einem, also DVT, und die machen irgendwie solche Gesichtsaufnahmen dann, ne, dass du quasi das dann matchen kannst.
Ach, mit Gesichtsaufnahmen. Ich meine, als ich mich mal mit DVTs beschäftigt hatte, hatte auch Planmeca so eine Gesichtsscanner-Funktion gleich in ihren DVTs mit drin.
Stimmt.
Ja. Lustigerweise, sie haben ja auch einen kleinen Scanner und
ja, Fräse. Warte mal, der heißt, oh, der hat so einen ganz komischen Admiral oder irgendwie so, der hat so einen ganz komischen Namen. Wie heißt denn das Ding?
Ja, es könnte.
Wie heißt der denn? Das ist Emerald.
Ja.
Heißt er. Ja, ja. Naja, fast.
Lustigerweise, ein Kumpel von mir hatte sich mal dafür so ein bisschen interessiert.
Ja.
Ich glaube, das war der von Planmeca. Und es gab irgendwie irgendwo eine Praxis in Deutschland, ich sag jetzt nicht das Bundesland, die dann irgendwie auch so ein bisschen, was heißt das? Wie nennt man das, Referenzpraxis waren. Und da war ich jetzt nicht so überzeugt danach. Ich glaube, er hat sich danach auch ein FreeShape geholt.
Ja, ich glaube, ganz ehrlich, wenn du dir so einen Scanner holen willst, gefühlt, dann kannst du ja, keine Ahnung, irgendwas von Xerec, Omnicam, Primescan, Dreischäb, dann kannst du dir vielleicht noch den von Carestream, den CS3600.
Ja, den hat er sich auch angeguckt und war...
Der hat auch geile Aufnahmen, finde ich. Ja. Also fand ich, das sah sehr ansprechend aus.
Der David Gerdol hat den Carestream jetzt. Mhm. Ja, was ich immer so ein bisschen schwierig finde, Carestream hat sich im Röntgenbereich so einen schlechten Ruf...
Der Support soll eher unterirdisch sein. Ja,
ja, also wenn so bei so einem DVT der Sensor durchbrennt nach unter 5 Jahren, ist es natürlich schlechtes Marketing. Mhm. Ja. Und deshalb ist es natürlich auch schwierig, obwohl zum Beispiel Jörg Schröder hat ja zum Beispiel einen Carestream-Röntgensensor und
okay.
Ja, findet jetzt die Aufnahmen gut. Er meint aber auch so, man hat auch irgendwann einen Lock-Effekt. Ist ja nicht so, dass du jetzt nachdem du 5 Jahre damit geröntgt hast, plötzlich eine andere Marke nimmst, weil dann irgendwie sind die, musst du dich dann auch irgendwie da erstmal reinrechnen in die Software und ins Handling. Und sonst ist er ja so ein bisschen Morita-lastig.
Ein bisschen.
Okay, jetzt hat er mittlerweile haben die Morita-Einheiten, Morita DVT. Okay, Mikroskope macht jetzt Morita nicht, aber wahrscheinlich dann auch.
Der Laser wahrscheinlich.
Ja, der Laser, genau. Mhm. Ja. Genau, Laser haben sie auch von Morita. Lustigerweise hat Jörg da ein bisschen geswitcht, dass der erste sagt, ja, Laser und finde ich gut. Aber dann hat er sich dann irgendwie doch keinen geholt, aber sein Praxispartner Sebastian Riedel hatte den. Mhm. Und jetzt ist es anscheinend so, dass er wieder doch auf den Laserzug aufgesprungen ist und da das auch relativ kompliziert ist, immer Laser durch die Gegend zu schieben, die sind ja relativ groß, diese, hat er dann selber nochmal ein.
Auch eine Neuerung, IDS, der neue Photoner, der kleine.
Ja, genau, das, lustigerweise, das ist ja komplett an mir vorbeigegangen, weil nach Pips kam halt Sweeps und plötzlich denke ich mir auch so, okay, was ist der Unterschied zwischen Pips und Sweeps?
Patent- oder markenrechtlich war das ein Problem.
Ja, aber irgendwie, was macht jetzt der neue Photoner, Pips oder Sweeps?
Ich glaube Pips, aber was er vor allen Dingen macht, ist, dass es nicht mehr ein riesen Kühlschrank ist. Der ist tatsächlich in einer Größe, die irgendwie vertretbar ist und vom Preis ist es, glaube ich, er sagte was von 20.000. Also es ist auch, sag mal so, eher anschaffbar als diese 40 bis, keine Ahnung, 40 plus 1000 für irgendeinen Laser, wo du eigentlich, wenn du Endo machst, den jetzt halt nicht für Weichgewebschirurgie und was weiß ich alles brauchst, sondern den brauchst du halt dann für die Aktivierung der Spüllösung.
Ich frage ja die Referenten gerne, wie lange die Spitze immer von dem Laser hält. Und,
Single-Use.
Ja, nee, Single-Use ist nicht, aber... Lustigerweise, da scheinen die von Morita, obwohl die offiziell weder Pipsen noch Sweepen können, weil es ja so ein Markending ist, stabiler zu sein als die von Photoner. Weil wenn die von Photoner zwar einmal schlecht behandelt ist, kannst du die neu kaufen. Und der Preis für so eine Photoner-Spitze ist jetzt nicht so, dass man sagt, das ist im 100-Euro-Bereich. Ja, also das finde ich auch relativ krass. Ich meine, du kaufst irgendwie einen Laser und denkst dir, okay, das hält irgendwie, weil ein Laser, aber dann diese Spitze ist dann irgendwie doch ziemlich empfindlich. Mhm. Das ist natürlich auch doof und das wird dann immer so ein bisschen vergessen. Natürlich wird dann immer wahrscheinlich gesagt, okay, wurde von der Assistenz irgendwie schlecht behandelt und nicht den Richtlinien entsprechend aufbereitet und weiß ich was. Aber es ist halt kacke, wenn du halt irgendwie, wenn ich nochmal 1.000 Euro dann für eine neue Spritze dann zahlen musst. Ich meine, das ist ja dann eigentlich eher so eine Cash-Cow für einen Hersteller, wenn du da immer... Ich will ja eigentlich so einen Laser kaufen und sagen, boah, geil, der Ansatz, da muss ich jetzt nicht irgendwie Draht reinschieben oder ein Lichtleiter, ist ja kein Draht, irgendwie einen Wurzelkanal reinschieben bis zum Apex, wo ich mich auch immer frage, wie soll das funktionieren, wenn es wirklich nur mit Licht arbeitet? Ja, es kommt jetzt auch nicht irgendwo hin, wo ich vorher jetzt mit vielleicht Ultraschall nicht hingekommen bin, außer dass es ein bisschen zischt und blubbert. Ja, da ist dann Pips schon vom Ansatz ehrlicher, dass man bloß was reinhält und die dann wirklich diese Blasen entstehen lassen. Deshalb kann ich mir auch schon vorstellen, dass das dann vielleicht besser ist. Aber ich finde es natürlich lustig, dann immer diese Pseudostudien, die gemacht werden. Das sind ja alles Laborstudien. Es gibt ja jetzt keine klinische Studie, die irgendwas beweist. Mhm. Wobei man da gleich sagen muss, es gibt auch keine klinische Studie, die wirklich die Ultraschall signifikant besser macht.
Ja, generell, jegliche Aktivierung. Das hatte mal der Van der Sluis, hat er das mal gemacht.
Ja, Van der Sluis ist ja der Klassiker, dass der sagt, wir wissen nicht mal, in welcher Konstruktion, wie lange wir Hypo einwirken lassen. Nicht mal das wissen wir. Mhm. Ja, obwohl bei Van der Sluis finde ich auch mal lustig, dass er dann immer seine künstliche Biofilmstudien hat. Hypo wirkt gut auf dem Biofilm, ETA auch, CX gar nicht, wo ich mir dann nachdenke, okay, aber wir spülen ja nicht nur mit CRX, sondern erst mit Hypo-EDTA und dann vielleicht CRX. Da kannst du ja nicht auf einen intakten Biofilm mit CRX raufgehen und sagen, das wirkt nicht.
Ja, das stimmt. Aber tatsächlich in der Studie gerade, da kam ja raus, dass CX so eine Kontraktion vom Biofilm macht, ne? Dass dann die Scherkräfte nicht mehr so wirken können, die du sonst beim Entfernen da helfen.
Ja, okay, aber angenommen, du hast jetzt Hypo aktiviert, EDTR aktiviert und dann kommt nochmal CX drin. Okay, wenn die Band dann schon gewirkt hat, könnte man sich fragen, warum nimmt man überhaupt CX? Das ist ja auch immer die never-ending Story. Und ich finde es ja auch gerade lustig, gerade im CX-Bereich, wurde ja zum Beispiel auf der letzten DGT-Tagung gesagt, dass CX wirkt halt gegen E. coli, der Klassiker, aber E. coli ist halt ein gutes Ding.
Außer, ich weiß nicht mehr.
Zitat von meinem Professor aus Würzburg: Ich habe noch nie einen dieser Herren persönlich kennengelernt. Ende vom Lied ist, da hat dann einer so erwähnt, dass die, ich weiß nicht sogar, der Sonntag, da haben sie mal Wurzelfüllung irgendwie Proben von gesunden Wurzelfüllungen ohne apikale Aufhellung.
War das nicht so eine Hülsmann-Studie?
Ja, vielleicht sogar
eine Hülsmann. Oder so ein Fallbericht, wo die irgendwie einfach.
Aber das Ergebnis war, gerade die irgendwie keine Aufhellung hatten ganz viel Efekales drin. Jetzt kann man sich fragen, vielleicht ist das ein guter Keim, wenn der drin ist, dass es keine Aufhellung gibt. Obwohl der immer hieß, der kommt immer erst nach 5 Jahren. Deshalb braucht man nach 5 Jahren die echte Erfolgskontrolle. Ja, du hast erzählt, als du zu IDS hattest, doch so einen Masterkurs und da war gerade zufällig ja Fragmententfernung das Thema und Fragmententfernung war ja so ein bisschen auf IDS auch ein kleines Thema. Der Endo-Cowboy war bei dir. Ein spontaner Workshop im Masterkurs.
Ja, das war wirklich sehr spontan.
Also David Sonntag hat Dennis Körer irgendwie auf IDS getroffen oder genau. Der hat dafür gesorgt, dass er David Sonntag trifft und dann haben sie spontan.
Genau, oder der liebe Endo-Gott hat beide vereint und schwupps war man da. Vielleicht sind auch beide.
Soll das schon mal auflösen? Du hast dir den Endo-Cowboy gekauft, der ist zwar jetzt noch nicht da.
Ja, genau. Ich bin ein Opfer. Ich habe ihn gekauft. Nein, aber also was man sagen muss jetzt, der ist halt schon. Meinem Empfinden nach, was für ihn spricht, ist die Verarbeitung, weil es halt schon so Edelstahl, das ist schon echt gut. Was der Dennis als positiven Faktor, na klar, der kann das auch verkaufen, genannt hat, was ich aber als negativ empfinde und eigentlich auch alle anderen von den Kollegen, mit denen ich gesprochen habe, ist, dass du kannst ihn nicht alleine bedienen, sondern du brauchst eine Assistenz. Assistenz
muss den festziehen.
Genau, und wenn du jetzt nett und positiv oder wohlwollend das formulierst, sagst du natürlich, ist total super, ist eine Teamaufgabe. Mhm. Fragment entfernen, du kannst die Helferin einbeziehen. Wenn du es realistisch betrachtest, findest du es wahrscheinlich eher blöd, weil du, also ich meine, das muss jetzt nicht die Helferin machen, das kann ich alleine machen. Also
ja. So, nee, aber, lustigerweise, der Frag Remover wurde ja gerade erfunden, damit man das alleine machen kann, einer Hand und nicht irgendwie mit zwei Techniken, wo man sich selber irgendwie ein Lasso macht und dann irgendwie eine dritte Hand braucht, dass dann jemand garantiert gerade noch auf den Markt kommt mit etwas, was dann auch noch die Assistenz festziehen muss. Mhm. Ich finde irgendwie die Idee, dass ein Kugellager drin ist und du dann spürst, dass sie festzieht, ist ja so ein bisschen ein Nachteil beim Frag Remover, dass du auch den gut, ja. So krass anziehen kannst, dass dann am Ende der Draht auch wieder reißen kann, weil es zu fest ist und du keine wirkliche Rückmeldung hast. Ja, dann wurde von Zerkomet der BTR-Pen auch gelauncht. Mhm. Ja, hast du den angeguckt zufällig?
Ja, warte mal ganz kurz, ist der auf der EDS schon vor?
Oder auf der EDS gab es schon Workshop direkt. Also sie haben vielleicht vorher schon bei Facebook haben sie was gepostet.
Ich kenne den, aber das war gefühlt für mich schon, dass es den länger gibt, aber dann kann ich den vielleicht
auch machen. Irgendwie, Zoomex hat ja auch irgendwie so ein Fragmententfernungsset, dass sie die irgendwie nur auf Anfrage zeigen.
Echt?
Ja, das ist irgendwie ganz komisch. Ich weiß auch gar nicht, warum das irgendwie nur auf Anfrage ist, aber das ist jetzt nicht was so krass post. Manchmal bei Facebook haben Leute Fälle gezeigt so und dann so, wie krass das denn so weit mit dem Zoomex Fragmententfernungsset. Aber du findest jetzt davon irgendwie nichts groß.
Ich habe nur bei Zoomex gesehen, dass sie wieder hier so einen schönen Nachbauten von, was haben sie wieder jetzt kopiert? Das sieht so ein bisschen aus wie so ein Mix aus dem Extaro und dem Pro Ergo. Also auf jeden Fall irgendwie mit so einem.
Also sie haben jetzt auf jeden Fall Mikroskopen auch mit Magnetbremsen.
Genau, mit Magnetbremsen.
Ja, dass dann auch so nochmal ein bisschen so Richtung Pro Ergo mehr geht.
Ja, so ein bisschen, genau. Das fand ich schon mega witzig und geil auch. Hat letztens der Maxim Belograd auf Instagram, war das glaube ich, so ein Gewinnspiel gepostet über eine Lupenbrille, also Kopflupenbrille, die total aussah wie diese Zeiss.
Ja, genau. Also, aber mit so einem Kopfgestell,
genau,
habe ich auch gesehen.
Genau, da habe ich auch gedacht.
Ey. Aber ich wusste, das Gewinnspiel ist ja echt kompliziert. Erstmal gibt es ja irgendwie so eine Instagram-Konferenz. Du musst dann also beim Gewinnspiel teilnehmen, erstmal allen Main-Speakern folgen, also ihm, Coachman und noch drei anderen. Dann natürlich allen Partnern, unter anderem Zoomex, und dann noch irgendwie kommentieren und zwei Leute einladen. Und dann kannst du am Gewinnspiel teilnehmen.
Ja, mach ich auf jeden Fall.
Nee, also ehrlich, schon. Denn, ich meine, Coachman, ich weiß nicht, wie viel Follower der hat, aber die braucht man echt nicht zu folgen noch.
Ja, also ich meine, selbst der Maxim Belograd, der hat jetzt irgendwie, ich habe letztens gerade geschaut, der hat irgendwie 114.000 Follower oder so, das ist total krass.
Ja, das ist total super.
Also für
krass.
So ein, wo wir auch beim Thema Social Media Dentistry so ein bisschen sind.
Wir wollten über Social Media Dentistry sprechen.
So, soll ich jetzt eigentlich anfangen. Jetzt haben wir, warte mal, wie viel ist es? 30 Minuten, eine halbe Stunde. Scheiße. Und irgendwie fluchen wir heute viel. Woran das liegt? An den zwei Gin Tonic vielleicht. Maxim Belograd, warte mal.
Ja, nee, der startet auch irgendwie jedes Wochenende mindestens irgendein Live-Video. Über seinen iPhone-Adapter preppt er dann irgendein Vinier oder macht irgendwas anderes.
Also ganz kurz, hier 115.000 Abonnenten hat er. Boah, 115.000 Abonnenten, 1.822 Beiträge. Das ist schon krass. Aber was halt auch bei dem krass ist, und das, also ich finde es cool irgendwie, aber was so ein bisschen schade ist bei den ganzen Live-Videos und bei dem ganzen Kram, den er macht, dass das halt alles meistens, also an Phantomzähnen ist.
Ja, okay.
Also das ist cool, aber irgendwann, wenn du dann halt die 30. Ligatur in Orange an einem Phantomzahn siehst, oder ist, nee, Entschuldigung, es sind nicht Phantomzähne, aber es sind echte Zähne in seinen Modellen, die er da immer macht. Und dann die 20. Prep darunter, das ist halt irgendwie, also ich würde echt super gern mal richtige Patientenfälle mehr sehen, so, weißt du?
Okay, der hat.
Der postet schon ein paar, aber nicht so richtig viel im Verhältnis zu dem, was er sonst postet.
Ist, glaube ich, leichter, Content am Frasacco-Modell zu kreieren, als am echten.
Das stimmt, aber der kommt auch aus, was ist das?
Aus Ukraine.
Ukraine? Die werden doch wahrscheinlich mit Datenschutz und so, wird das doch noch eher.
Das ist kein Problem. Ja. Aber ich glaube, Maxim ist generell auch was. Ich weiß nicht, ob er dann irgendwelche Deals hat mit den Patienten teilweise. Das ist ja manchmal auch, da fragt man sich auch, manche Patienten, zahlen die da wirklich? Oder ist es dann wirklich jetzt so ein Show-Off-Fall, den er kreiert?
Ja.
Das ist ja echt manchmal okay. Aber ich glaube, ja, lustigerweise, Maxim hat ja als reiner Endodontologe angefangen und ist ja dann erst später zum, ja, deshalb hat ein Mikroskop gehabt. Später ist er erst zu diesen ganzen Vinyl-Preps gegangen. Der war ja auch ganz großer Advokat von diesem Ninja Actus, wo man sich dann teilweise bei seinen Fällen gefragt hat, wir brauchen ja eigentlich eine Wurzelkanalbehandlung? Und wie kariesfreier Molar und der Ninja Actus, was ist denn da jetzt?
Ja, scheißegal, Hauptsache Ninja Actus.
Okay, vielleicht war es auch so eine Vinier-Lay-Prep, die er so ein bisschen propagiert und ist dann halt doch schiefgegangen, nekrotisch. Und es sah halt so gut aus, dass er einen kleinen Zugang gemacht hat.
Ja, aber das ist tatsächlich, Ninja Exit ist ja quasi das Stichwort für Social Media Endodontics, so ein bisschen, oder? Kann man schon sagen.
Ja, aber eigentlich finde ich ja viel diesen Truss Exit, also was so ein bisschen bei uns Schlüsselloch ist, dass man wirklich mit zwei Löchern in den Zahn bohrt, Mesia und Distal, um den Distal-Kanal und die Mesian-Kanäle zu gehen. Ja, ich weiß, wenn du mir
Sergio Nicola oder so.
Nee, Copagna. Ja, also diese Tomorrow-Tooth-Gruppe ist es im Prinzip, die.
Ich glaube, der heißt Sergio Nicola, heißt der, glaube ich. Und der macht auch nur so einen Müll.
Achso, stimmt, den gibt es auch noch.
Oh, mega nervig. Also jetzt nicht falsch verstehen. Ist schon toll, wenn jemand irgendwie durch, oder was heißt toll? Nee, keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob es so toll ist. Was soll mir das bringen? Das stört mich übrigens am meisten bei diesem ganzen Social Media Kram. Das sind meistens Zähne. Also erstens sind es so 99% Initialbehandlung. Und dann sind es zu 90% irgendwelche Zähne, wo entweder riesen Composite-Aufbauten sind oder irgendwelche Teilkronen. Und ich meine, keine Ahnung, ich weiß nicht, ob das in anderen Ländern teurer ist, das Composite, keine Ahnung, aber welchen Sinn hat es jetzt, ein Truss oder was weiß ich, was für ein Access zu machen, in irgendwelchen Kompositen, um dann Composite zu sparen? Das kann ich nicht nachvollziehen, das ist absolut sinnlos.
Ich glaube, es geht nicht um Composite zu sparen. Das ist
einfach ist ein Ego. Das ist einfach nur, das nervt halt so.
Das ist so Pseudo-Dentinschonung. Das ist ja immer ihre PCD, also die
Pre-Cervical Dentin.
Ja,
genau.
Ich meine, okay, ich meine, die Idee dahinter ist schon, dass teilweise manche Leute an der schwachsten Stelle des Zahns dann krass mit Gates Glidden-Bohrern rangegangen sind und dann wirklich die Wurzeleingänge nochmal koronar erweitert haben und dann genau an der schwächsten Stelle den Zahn irgendwie nochmal schwächen.
Ja,
Stelle. Ja. Da kann man sich so ein bisschen drüber streiten.
Ja.
Ob man jetzt, aber das ist immer die Frage, wie bereitet man auf? Bereitet man mit nur 4 Taper-Pfeilen oder nimmt man wirklich irgendwie doch 0,8er-Pfeilen? Und da hat man ja teilweise schon bei Unterkiefer-Molaren in der mesialen Wurzel hat man ja teilweise schon die Angst bei einer 0,8er-Reziprok-Pfeil, dass man eigentlich eine Strip-Perforation reinmachen könnte, weil die doch relativ schmal ist.
Das stimmt, wobei ich auch finde, also jetzt gerade so, ich meine, klar, man muss jetzt nicht mit einem 5er Gates irgendwie da koronal erweitern, aber ich finde so generell, das ist auch bei all den Fällen so, da wird nie koronal irgendwas erweitert. Und dann siehst du das auch bei diesen Messaufnahmen oder was auch immer, dass da, wenn ich in den mesialen Kanal will, ja, da kommt also oberer Sechser, ich will in den mesialen Kanal, da kommen die vom 7er Distal, wird da irgendeine Pfeile schon koronal so gekrümmt, dass wenn die nämlich größer aufbereiten würden als 20 oder was weiß ich was, dann würden die dauernd irgendwelche Frakturen haben, weil das schon koronal so vorgebogen ist. Und die haben auch Transportation und alles. Das ist total
ich sag mal so, wenn die Ebus bis 20.04 arbeiten.
Ja, da passt alles rein. Das ist mein Gleitfahrt.
Ja,
also, das ist bei denen die finale Präparation. Ja, und dann, und am geilsten, also Entschuldigung, aber das ist ja jedes Mal, dann schreibst, also man muss sich mal den Spaß machen, da was drunter schreiben. Ich meine, ich weiß auch bei Reziprok, ja, da war die Diskussion ewig, dass du ja bei 25, also die ist ja wohl bemerkt 25,08, ja, da war ewig die Diskussion, da geht ja die die Spülkanüle geht ja gar nicht runter. Da hast du den Leuten erzählt, okay, oder wurde erzählt, was ja so stimmt, dass du halt durch den Taper 25,08 Millimeter drüber, ne, 32, noch Millimeter 40, also wir kommen halt runter. Wie wollen denn bitte die Leute bei 20,04 auch noch irgendwas von der Spüllösung irgendwo hinbringen? Also und dann schreibst du das, kommt nichts. Dann schreibst du
was. Aber Instagram ist ja nichts, wo jetzt irgendwie negativ oder krasse Shitstorms sind.
Nee, das wird ja auch, das ist ja auch so. Das Einzige, was da gewollt wird, auch bei so diesen Instagram-Posts, ist ja, dass du, keine Ahnung, du machst irgendeinen blöden Fall und dann kommt drunter, nice case, Doctor, thank you very much. Nice. How did you do that, Doctor?
Nee, aber eigentlich habe ich das Gefühl, wenn einen schönen Fall postest, bloß um noch mehr Follower zu bekommen.
Ja, gut.
Damit die so erkennen, wieso, wer diese Follower sind, verstehe ich eigentlich auch manchmal nicht.
Ja gut, da wird auch ganz, ist ja so, du kannst ja die Follower auch kaufen und wenn du das auswerten lassen würdest, könntest du dir das ja auch nach Ländern sortieren können und ich glaube, die meisten Bots kommen, glaube ich, aus Indien und Pakistan.
Also gefolgt von Vietnam, Thailand.
Ja, ich glaube tatsächlich, also könntest du dir, das ist halt auch immer ein bisschen grenzwertig, wenn du, keine Ahnung, wenn derjenige aus, was weiß ich, England oder wo auch immer kommt oder Deutschland und 80% der Follower kommen aus Pakistan, dann, also keine Ahnung, vielleicht hat er auch pakistanische Vorfahren, aber möglicherweise sind die auch gekauft.
Ja, das ist immer, nee, lustigerweise, es gab ja auch mal dieses Instagram-Ding, da haben sie einfach Accounts kreiert, so ein bisschen fashionmäßig und sich Likes und Kommentare erkauft und gewartet, bis die ersten Angebote kamen von irgendwelchen Firmen und es hat gar nicht so lange gedauert.
Ich glaube,
irgendwie Dentalfirmen da relativ konservativ. Okay, wenn jetzt irgendwie eine Firma Interesse an Maxim Belograd hat und der dann...
Na gut, der ist ja mit Zumax schon verheiratet, oder?
Ja, nee, der bestimmten Sachen verheiratet. Ja. Zumax, Imax sind, glaube ich, so Sachen...
Zerek hat er doch auch auf dem Netz stehen, ne?
Ja, Zerek, sag mal, da ist er, glaube ich, nicht dagegen. Ich weiß jetzt nicht, ob wirklich, wenn Carestream mit seinem Scanner hinkommen könnte, ey, mach was mit uns, ob das dann so eher vielleicht ein Glaubwürdigkeitsproblem hat. Auf der anderen Seite... Was passiert denn? Der hat ja statt 115.000 nur noch 100.000 Follower.
Ja, das stimmt. Aber der ist ja, ich glaube, der ist der Größte. Von Followerzahlen her. Ich glaube,
Coachman hat vielleicht mehr.
Na, warte mal, wir können ja mal gucken bei diesem Kongress. Warte mal. Ich gucke jetzt mal bei Maxim nochmal. Der hatte, wie gesagt, 115.000, was echt viel ist.
Super viel.
Also ich glaube, ich weiß nicht, der macht ja nicht so richtig krasse Werbung, aber nur jetzt mal als Leitzahl ist, glaube ich, dass man sagt, für einen Werbepost auf Instagram kriegst du, wenn du Influencer bist, wenn du 10.000 Follower hast, kriegst du 500 Euro pro Post. Das heißt, der würde über 5.000 Euro pro Post kriegen, wenn der denn das machen würde. Weil ich glaube, er macht halt so richtige Werbeposts, macht er halt nicht.
Weil das muss man ja auch mal irgendwie wirklich so ein bisschen zugutehalten, dass er primär eigentlich seine Kurse darüber pushen will.
Ja, ich wollte gerade sagen, also seine Kurse pusht er halt schon, was nicht schlimm ist, aber macht da schon ordentlich. Und ich glaube, vielleicht liegt es einfach daran, dass das nicht so einfach ist mit dieser medizinischen Werbung im Endeffekt.
Weißt du? Ja, ich glaube, große Firmen sitzen ja in den USA und Europa. Die haben ja auch irgendwelche kleinen Compliance-Richtlinien intern. Ja, aber ich sag mal, so ein Name-Dropping finden die bestimmt nicht schlecht, wenn da jetzt ein Fall mit E-Mails gepostet wird. Dass die dann intern die dann auch irgendwie für irgendwas buchen.
Übrigens, hier nochmal ganz kurz. Coachman, 69.000.
Ja, echt? Hat weniger als Maxim.
Naja, jetzt können wir nochmal gucken. Also wir reden jetzt übrigens gerade über diesen
Instagram-Kongress.
Genau, der nennt sich First Instagram Dental Stars Conference. Und ist vom 2. bis zum 3. August. Ist umsonst. Und was macht denn der Coachman? The 10 Concepts That Changed My Career, okay. Dann Miguel Stanley aus Portugal, kenne ich nicht. Thema Slow Dentistry.
Ja, aber ich glaube, der eine ist doch aus Indonesien oder so.
Ah, guck mal. Ach so, dem folge ich auch. Das ist der Gria. Okay, also, warte mal. Ach ja, den kenne ich auch. Also, folgende Leute sind da dabei. Nicht das, also, sagen wir jetzt einfach mal so, weil wir gerade über Social Media reden. Dr. Miguel Ortiz, Chris Coachman, der Gria, Maxim Belograd, Dr. Miguel Stanley und dann die Partner sind Zero Donto und iDentistry und Zumax, na klar. Okay, aber der Gria, glaube ich, hat auch relativ krass. Der Gria hat noch mehr, aber das ist auch krass. Der ist ja auch aus Indonesien.
Boah, ja, da gibt es viel mehr Zahnärzte.
125.000 ja. Follower.
Ja, ist schon krass. Ich meine, ich folge nicht so vielen Leuten bei Instagram. Aber
der Miguel Stanley, Entschuldigung, ja. 117.000, habe ich noch nie gehört, den Typen.
Ja, siehst du mal.
Boah, krass, ey.
Aber ganz, ist immer so Ästhetik. Nee, Thomas Tarr ist ja einer meiner Favorites, ist ja ein Zahnarzt in London und der hat, glaube ich, so um die 40.000 Follower. Ja, also der und der
Wie Post, schreibt man den? Ich will den gerade
T-A-H-A, da müsstest du den schon finden. Also Dr. Thomas Taha, ja. Leider ist hier das Internet voll langsam bei mir.
Bist du nicht im WLAN bei mir?
Nö.
Ja.
Sag jetzt bitte dein WLAN-Passwort. Nee.
Dr. Taha Özürek?
Nee, jetzt muss ich den dann wirklich hier raussuchen. Der wird ja heute irgendwas gepostet haben. Nee, der fängt mit Dr. irgendwas an und dann kommt irgendwas dazwischen und Taha.
Haben wir eigentlich Möglichkeiten, mit den Leuten zu diskutieren mittlerweile? Nee, ne?
Wir diskutieren ist richtig. Also lustigerweise bei Thomas Tarr ist es ja total lustig, wenn du da einen Kommentar drunter machst. Ist ja als wie so ein Bot, der antwortet. Ja, vielen Dank für deinen Kommentar. Guck dir doch bitte die Facts auf meiner FAQs auf meiner Webseite an. Das beantwortet wahrscheinlich deine Frage. Hier, drthomas.co.uk.
Ach so, den folge ich schon, ja.
Ja.
Ach so, ja, drco.uk, ja, okay. Ja.
Also ich muss mal sagen, also der kann auf jeden Fall mit Kofferdamm angehen, mit Komposit und Preppen kann er auch. Und das sind schon mal Sachen. Anscheinend macht er auch so ein bisschen Implantologie und Ortho. Der gibt auch einen Kurs. Ich habe mich da schon so nicht direkt angemeldet. Aber im März nächsten Jahres hat er seinen Resto-Kurs. Gibt so 2 Module, relativ teuer natürlich. Aber was ist schon billig in Großbritannien. Und sobald man natürlich da drin war, kann man auch in seine Facebook-Gruppe rein und ihn wahrscheinlich einen direkteren Kontakt mit ihm haben.
Mhm.
Ja, wenn er da eh nicht aktiv ist wie auf Instagram, wird er wahrscheinlich regelmäßig irgendein Facebook-Live machen oder sowas. So richtig eigentlich so ein bisschen marketingmäßig. Kriegst du manchmal auch die Facebook, diese Marketing-Sachen, werde Hochpreis.
Ja, du meinst nicht hier Be Dental Marketing, bla bla.
Nee, nicht Be Dental Marketing. Die haben mich ja gefragt, ob ich da beim Kongress teilnehmen von und hätten mir den ZFA-Preis angeboten.
Lustig,
Ja, es gibt ja so für Zahnärzte oder für ZFAs gab es unterschiedliche Preise.
Okay.
Und von jemand anders, der ein Labor, der wurde kurzfristig auch gefragt, ob er nicht kostenlos irgendwie da mitmachen will.
Ja. Oh Mann.
Ja, nee, also ich sag mal, die Seven Kandler ist ja relativ engagiert. Ja, aber es ist natürlich irgendwie ein bisschen schwierig mit Marketing-Camps. Und ich meine, was willst du den meisten erzählen, Zahnärzten über Instagram-Marketing erzählen und Facebook-Marketing? Am Ende braucht man Content. Und den konnte Tamse in der, haben die wenigsten Zahnärzte in der Regel.
Das ist der Punkt, weil ich glaube, bei ihr jetzt zum Beispiel, sie hat ja, also oder wie ich das so aus Facebook und so einem Kram mitbekommen habe, wenn sie da selber mal schreibt, begründet sie ja ihr quasi ihre Berechtigung, dass sie jetzt da die Marketing-Tipps geben kann und all bla. Damit, dass sie so eine World of Dentistry oder was ist ihre Seite, die sie da hochgezogen hat, okay. Aber es ist halt schon ein Unterschied, ob du quasi irgendwelche Zahni-Memes oder was die da postet oder ob du quasi für eine Praxis den Content auf einer Instagram- oder Facebook-Seite machst. Das ist halt schon anders und da wüsste ich im deutschsprachigen Raum, korrigiere mich, wenn du das anders weißt, aber ich wüsste niemanden, der das so richtig mit einer hohen Followerzahl irgendwie macht.
Jetzt sag mal, es gibt auf Instagram schon ein paar Zahnärzte, Deutsche, die eine gewisse Followerzahl haben. Ja, also ein Beispiel ist ja Doc Dommer, biologische Zahnmedizin.
Wer?
Doc Dommer, Dominik Nischwitz, der dann irgendwie jeden Wurzelkanal behandelten Zahn zieht und ein Keramikimplantat.
Ja gut, ist ja klar, gibt es ja Nico dran.
Ja, das ist dann schon krass. Da gibt es so ein paar Sachen, vor denen man es nicht glaubt. Zum Beispiel gibt es in Berlin einen Zahnarzt, der wirklich auch ordentliche Followerzahl hat und dann wirklich direkt auch ganz viel Bleaching so postet. Hat eine Mitarbeiterin, die nur Anfragen per Instagram, WhatsApp den ganzen Tag beantwortet. So, was kostet das? Wann kann ich einen Termin machen?
Geil.
Dann sagen die direkt, ja, pass auf, komm hier von mir. Also ich kann mir schon vorstellen, dass wenn du das clever aufstellst, dass es dann teilweise wirklich funktionieren kann. Aber das Problem ist, du darfst es halt bestimmte Sachen nicht halbherzig
machen. Du darfst es gar nicht halbherzig machen. Ja, gerade bei Instagram so, wenn du dann nicht einen regelmäßigen Plan hast und regelmäßig postest, dann guckt da niemand mehr drauf und es wird einfach super langweilig. Zum Beispiel, guck mal, jetzt nur mal als Vergleich, weil ich sagte, kaum jemand hat das. Q64 ist ja doch jetzt eher schon nicht so eine kleine Praxis. Hm. Die haben auch Instagram, die haben 9500 Follower, Content ist so
ist eigentlich komisch.
Nee, es ist auch eher so, also die haben Content, aber der Content, der da ist, ist halt so, keine Ahnung, dreimal, dass die Leute suchen, sind halt drei Posts, dann drei Posts vom Behandlungszimmer. Ja, ist halt eher so, ich meine, willst du das jetzt als Patient konsumieren?
Okay. Ja, okay, aber wir haben ja fast 10.000 Follower.
Ja, aber das ist nicht viel, das ist das, was ich meine. Das
ja, nee, okay, wenig, okay, ne? Okay, man könnte jetzt fies sein und sagen, dafür haben sie fast 7.000 Leute abonniert. Das ist ja fast ein Follow für Follow.
Ja, ja.
Ja, das ist ja lustigerweise auch eine Instagram-Taktik. Naja, ganz vielen Leuten, die bestimmten Hashtags folgen, die für dich interessant sind, auch zu folgen, in der Hoffnung, dass sie dir dann folgen. Ja, Q64, ich sag mal so, es ist für eine Praxis super schwer, eine gewisse Reichweite zu haben auf Instagram. Somit, ich glaube, es gibt nicht viele Praxen, die das schaffen. Aber du hast recht, ich folge denen ja auch und es ist dann sehr, sehr basic teilweise, was die posten. Ja. Aber die arbeiten dann auch irgendwelche mit repostenden Sachen von irgendwelchen Influencern, die dann bei ihnen sind, beim Zahnarzt ein Bleaching bekommen haben.
Aber das hat auch mehr, das hat zugenommen, ne?
Ja, das hat auf jeden Fall zugenommen. Ja, aber ich weiß zum Beispiel, dass bestimmte Bleaching-Firmen wie Flash, die werben ja richtig damit. Wir haben Influencer-Network und wenn ihr dann quasi auf unserer Webseite gelistet seid als Flash-User, werdet ihr auch quasi aufgrund dessen mehr Patienten bekommen oder Patienten überhaupt bekommen, dass ihr Flash-User seid. Ja, ist natürlich ein gutes Marketing, aber ich finde es natürlich immer lustig, wenn man selber so ein Hersteller ist, der ein Produkt verkauft, eine Lampe, die nur funktioniert mit dem eigenen Produkt, weil die irgendwie chipmäßig kodiert sind oder sowas.
Ja, genau,
die Katze muss man freischalten. Ja, also sag mal, da denke ich mir manchmal, was im Komposit-Bereich. Wir schenken euch eine Polymerisationslampe dazu, aber müsst vorher das Komposit scannen, damit es auch genau die richtige Zeit lichtgehärtet wird. Das wäre ja mal eigentlich sinnvoll.
Ja, oh, jetzt hast du aber was angestoßen.
Ja, ja genau, also ich verkaufe dieses Patent. Ja, aber ich meine, ist natürlich sehr schwierig. Aber im Prinzip habe ich auch ein bisschen das Gefühl, ich weiß nicht, ob die jetzt Zoom oder Flash oder was auch immer nehmen für ein Bleaching-System.
Mhm.
Ja, aber das ist natürlich so ein Punkt, wo ich sage, okay, dann reposten sie sowas. Und dabei hat ja zum Beispiel Q64 eigentlich auch gute Media-Links jetzt bekommen, weil die ja auch so ein, weiß nicht, ob die jetzt so ein Frühstücksfernsehen oder ARD oder ZDF verfolgt
haben. Ja, die waren schon relativ.
Afrika.
Nee, das war, ja, genau, das war im ZDF, glaube ich, weil die doch immer so ein, keine Ahnung, so ein Charity-Kram auf jeden Fall gemacht haben.
Ja, ja, ich glaube, in Südafrika ist das. Also das fahren sie schon seit Jahren hin.
Ja, genau. Also ja, die haben es wahrscheinlich auch nicht auch nötig, für Instagram so viel zu investieren wahrscheinlich.
Ja, obwohl, das ist ein relativ großer. Ich meine, immerhin, die haben ja eine Zeit lang dann beworben, dass sie Deutschland größte Zahnarztpraxis sind.
Ja.
Ja, kann sein, dass es immer noch stimmt. Obwohl natürlich andere Zahnarztpraxen krass aufholen.
Ja, und wobei, das ist das nächste große Frage ist, ob nachdem so die MVZs und alles sowieso eher so in Verruf geraten sind und eher quasi der Begriff auch eher negativ belegt ist.
Aber sind die bei Patienten in Verruf geraten?
Ich glaube schon, die Presse ist ja jetzt nicht so positiv, weil was ich mich frage ist, ob du jetzt quasi damit noch so aggressiv werben würdest. Also willst du, wenn du die größte Zahnarztpraxis, selbst wenn du die größte Zahnarztpraxis bist, möchtest du das so richtig aktiv noch bewerben oder nimmst du das einfach so hin, weißt du?
Also ja, ich glaube, das sind die Zeiten vielleicht. Ja, auf der anderen Seite könnte man jetzt auch argumentieren, okay, wann warst du zuletzt im Tante Emma-Laden? Richtig, den gibt's nicht mehr. Und warum gibt's den nicht mehr? Mhm. Weil die einfach alle in irgendeiner Form pleite gegangen sind. Die wurden von Discountern platt gemacht. Ja, die dann irgendwie auch dann noch da zusätzlich von, obwohl Lidl hat jetzt nicht so eine krasse Öffnungszeit und die haben ja bloß von teilweise von 9 bis 9 oder 8 bis 9 offen. Ja. Aber es ist ja auch so ein Beispiel. Passiert es vielleicht mit der einzelnen Zahnarztpraxis? Ja, und sieht der Patient das wirklich als negativ an? Ich meine, alle schimpfen dann irgendwie über bestimmte Sachen, aber am Ende gehen sie auch ins Center um die Ecke, das bis um 10 offen hat. Ja, und die in Berlin sind es ja gewöhnt und ich sehe das ja auch teilweise, dass bestimmte MVZs anscheinend einen krassen Zulauf haben, weil die ja trotzdem immer weiter Zahnärzte einstellen und nicht, weil die alle kündigen, weil sie einfach die Zahnärzte brauchen, um ihre Öffnungszeiten auch abzudecken. Mhm. Ja. Natürlich wird da irgendwie ein krasser Rattenschwanz mit Drang sein. Man fragt sich natürlich ab wann, wie viele Zahnärzte ist es am Ende dann irgendwie, oder wie viele Zahnärzte brauchst du, um wirklich überdurchschnittlich profitabel sein? Oder gehst du am Ende mit derselben Kohle nach Hause, wie der andere durchschnittliche Zahnarzt auch, der dann bloß einfach ein bisschen effizienter das machen kann? Und dann ist ja auch immer die Geschichte, ja, geht das Personal nicht vielleicht irgendwie auf Barrikaden und denkt sich, wir gründen jetzt mal irgendwie einen Betriebsrat, weil wir über 10 Mitarbeiter sind und machen da mal richtig Remedemi. Das ist ja auch so ein bisschen bei diesen ganzen 7-Tage-die-Woche-Praxen. Ich glaube, wenn da, es müssen jetzt nicht mal die ZFA sein, es können auch die Zahnärzte, die plötzlich eine Gewerkschaft gründen und da sagen, wir gründen Betriebsräte und organisieren uns, können die teilweise echt auch bestimmte Konzepte fast lahmlegen, die ja davon leben. Mhm. So krasse Öffnungszeiten zu haben. Und ich sag mal, sonntags offen ist ja auch in Deutschland eine schwierige Nummer. Und ich weiß gar nicht, wie die manche MVZs das überhaupt hinbekommen, sonntags offen zu haben. Ich weiß, so richtigen Klinikstatus ist ja, der ist ja
schwer. Schwieriger.
Ja.
Brauchst halt die Betten auch und so, ne?
Ja, ja, aber ich meine, die nennen sich ja teilweise nicht, das Q64 nennt sich ja jetzt nicht Klinik.
Nee,
wahrscheinlich. Ja, nennt sich einfach, Q64 ist jetzt auch ein MVZ geworden und MVZ GmbH. Ich glaube, das, was der eigentlich schon immer wollte, kann er jetzt machen, unbegrenzt Zahnärzte einstellen.
Mhm. Ja, und in Potsdam kommt ja dann noch das Ding, ne?
Ja, genau, in Potsdam, ja, aber das hat sich ja auch so ein bisschen immer verschoben wegen irgendwelchen baulichen Sachen.
Ja, ich glaube, das Gebäude ist halt eher, das ist glaube ich, so eine alte, weiß nicht, alte Villa, altes Krankenhaus, irgendwie sowas und das ist denkmalgeschützt und naja, das weiß ja jeder, dass quasi der Bau in denkmalgeschützten Gebäuden eher schwierig sich gestaltet zumeist.
Ja, ja, also wie gesagt, ich kenne das Konzept da jetzt nicht von Potsdam und so weiter. Dementsprechend wird natürlich spannend sein, dass es jetzt auch Q64 dann in Potsdam gibt. Lustigerweise gab es ja auch Q64-Konzept, die hatten ja schon mal einen anderen Standort in Weißensee. Wusstest du das?
Nee.
Ja, den haben sie dann wieder geschlossen. Das hat sich dann irgendwie doch nicht so in Weißensee durchgesetzt. Ich habe mal gehört, dass es auch in Potsdam eher so ein bisschen allgemeiner ausgerüstet ist, nicht so auf diesem Spezialistenteil. Ja, wird auf jeden Fall spannend. Aber mittlerweile, ich meine, auch Q64 ist vielleicht noch die größte Zahnarztpraxis Deutschlands, aber mittlerweile gibt es ja in Berlin auch andere MVZs von Mukabiri, mein Dentist, Kinderdentist, die auch krass nachholen. Ich meine, wenn es dann so eine Liste in der ZM mit den Top-MVZs gibt, wie viele Standorte die haben, gewinnt ja irgendwie dieses in Bayern, dieses Dr. Z-Klinik in Eichelseer, irgendwie mit gefühlt 20 Standorten. Ja, dann haben viele so im Sechserbereich, lustigerweise Sachsenpraxen ist eins davon.
Die kenne ich.
Ja.
Was sind die? Die sind?
Die haben irgendwie 5 Standorte und Mukabiri hat ja 6 Standorte, so Arte. Der ist ja auch in Berlin. Und das ist natürlich auch eine Ansage, 6 MVZs einfach mal in Berlin zu verteilen.
Ja, zumal wenn du mal schaust, also ich meine, die Mitarbeitergröße, allein schon Zahnärzte gefühlt, keine Ahnung, 50 oder so gefühlt, also richtig viele, ja. Das ist schon Wahnsinn.
Ne, du brauchst halt die Größe auch, um deine Öffnungszeiten abzudecken. Ja. Nee, das wird ja immer zum einen irgendwie als Zukunftskonzept gehandelt, zum anderen Weiß ich nicht, ob das bloß jetzt ein guter Punkt ist, um irgendwie dann erstmal Berufserfahrung zu schnuppern und dann selber sich dann irgendwie umzuorientieren. Mhm. Ja, auf der anderen Seite müssen die ja auch bestimmte Leute länger halten, um auch eine gewisse Konstanz selber in der Unternehmensphilosophie zu erhalten. Ja, das ist, glaube ich, nicht so einfach. Auf der anderen Seite könnte sich das auch etablieren. Ja.
Ich denke halt, die ganz Großen, also ich habe ja selber in einem gearbeitet schon, und auch das, was ich sehe oder von Kollegen höre oder auch so, also selbst wenn du mal guckst, das ist halt ein riesen Durchlauf da drin. Und ganz ehrlich, ich als Patient würde mich ja nicht behandeln lassen, muss ich ehrlich sagen. Egal, wer das von
den Großen ist. Ja, aber ich meine, okay, jetzt warst du schon mal in so einem Ding drin. Wie viele, gab es viele Patienten, die da durchgekommen sind?
Na, sind schon viele.
Ja, siehst du, also irgendwie aus Patientensicht scheint das jetzt nicht so ein Ding. Ich meine, du bist ja jetzt eine Ausnahme. Du bist
jetzt vielleicht nicht, das stimmt, aber ich meine, es ist nicht so.
Also warum sind die Patienten gekommen? Weil die Öffnungszeiten so toll waren?
Ja, auf jeden Fall.
Ja, aber das ist ja auch schon mal so krass. Okay, ich meine, jetzt könntest du als Einzelpraxis, kriegst du es natürlich nicht hin, irgendwie von 6 bis 22 Uhr oder 7 bis 22 Uhr offen zu sein. Ja. Ich meine, theoretisch könntest du es probieren, indem du so ein krasses Schichtsystem fährst. Also jetzt wirklich, dass du eher so Wochen hast, wo du dann irgendwie von 6 bis 14 Uhr vielleicht arbeitest und Wochen von 14 bis 22 Uhr. Könntest du irgendwie selbst einzeln irgendeiner Form hinkommt, ob es Personal mitmacht, ist eine andere, aber ich meine,
genau.
In den VZs machen die das ja auch mit.
Ja, aber ich sag mal, was halt schon oft kam als Spruch, war halt so, als ich da angefangen habe und ich dann so Patienten hatte, dass die gesagt haben, sie hoffen, dass ich jetzt bleibe und dass sie jetzt, weil ich wäre jetzt schon der dritte Zahnarzt, den sie haben und das finden sie doof und das ist halt das, was ich meine. Das
wechselt ja, aber schon irgendwie, durch, ne? Am Ende haben sie ja irgendwie nicht gewechselt. Das ist ja das Krasse. Die sind ja trotzdem, obwohl du der dritte Zahnarzt bist, hoffen sie, dass du irgendwie länger bleibst. Aber sie sind irgendwie so treu, es klingt jetzt fies, aber ein bisschen treu doof, dass sie trotzdem noch zum selben Standort rennen.
Wobei ich auch glaube, dass das irgendwann hat, das ist halt auch eine Grenze, ne? Also ich glaube nicht, dass du oder als Patient das ewig machst, aber ja.
Ja, ich meine, du gehst dann vielleicht dann doch in eine Einzelpraxis und sagst, ja, da war immer so viel per Zahnarztwechsel. Am Ende warst du dann aber erstmal so 2-3 Jahre da.
Das stimmt, dann gehst du erstmal den anderen erstmal verloren.
Ja, und ist ja mal die Frage, was wurde da gemacht? Es gibt ja so Pseudo-Life-Circle. Was bringt dir ein Patient im Laufe seines Lebens? Wie lange ist er da? Mhm. Gibt es bestimmt irgendwelche Statistiken, wie viel er bringt? Habe ich letztens irgendwo gehört. Ein Patient bringt dir, wenn du ihn bindest, in der Zeit irgendwie, weißt du was, 3.000 Euro. Ja. Also ist jeder Neupatient 3.000 Euro wert. Das wird dir natürlich so kaputt gerechnet, wenn du dann irgendwie irgendwelche Online-Terminbücher dir kaufen kannst für 200 Euro im Monat pro Behandler. Ja,
Wie sind wir darauf gekommen eigentlich? Wegen Social Media?
Ja, Social Media, nee, du hast über Q64.
Weil ich sagen wollte, dass die relativ groß und ein kleines Instagram haben. Und dass generell diese ganze Social-Media-Geschichte von zumindest von deutschen Praxen eher noch stiefmütterlich behandelt wird, aber von Einzelpersonen teilweise also echt krass ist, dass sich quasi Leute aus sich selber im zahnmedizinischen Bereich eine Marke gemacht haben. Mhm. Sei es jetzt Maxim Belograd oder wir hatten heute auch schon gesprochen über Lukas, wer ist der, Lassmann. Mhm. Und der ja quasi aus sich selber, wie soll ich sagen, der macht jetzt seine Fortbildung, hat er dieses
das ist Master-Level, was er hat.
Master-Level.
Sears ist Maciek Czerwinski, mit dem hatte ich ja einen Podcast und der ist ja nächste Woche in Berlin.
Ja, also wie du meintest, auch ausverkauft. Mhm. Aber das ist halt schon krass, wenn man überlegt, dass die sich selber so positioniert haben, dass die quasi jetzt mal, also nicht ohne Wertung, aber quasi aus dem Nichts dann jetzt Fortbildung anbieten, weil die halt dann Fälle und so gepostet haben auf Facebook und Insta ist schon krass, ne?
Ja, okay, aber ich meine, muss man sagen, es gibt ja immer zwei Level. Du kannst ja einfach Fälle posten, ja, und dann analysierst du die Fotos und probierst besser zu werden. Das ist ja so das Smart-Check-Ding, dass er sich wirklich hingesetzt hat. Was sind die Fehler, auch bei den Fällen, die mir nicht so gut gefallen haben, was kann ich besser machen? Mhm. Und es gibt ja einfach Leute, die nur Content posten. Ich meine, wenn du einfach mal auf den Hashtag Zahnarzt Berlin gehst bei Instagram, das ist echt ein paar peinliche Sachen. Auch, ich finde auch generell bei Instagram siehst du ein paar richtig schlechte Sachen, wo man sich fragt so, ey, das geht nicht. Ich probiere eigentlich immer wenig, nicht so viel zu kommentieren. Aber einmal habe ich dann auch einen Fall, der irgendwie ich folge dem Hashtag Rubberdam, weil ich ja so auf Kofferdamm stehe. Und dann, da ist ja viel Content dabei, da habe ich ja wirklich einmal gesehen, so eine Klasse 2-Füllung, wo einfach die Randleiste so mega hoch war und es war noch unter Kofferdamm, wo ich mir dachte so, ey, die ist doch viel zu hoch. Ja, warum postest du das? Ja, also ich habe sie einfach, die sieht ziemlich hoch aus. Und dann war der Kommentar drauf, ja, danach wurde es noch eingeschliffen. So, natürlich wurde es danach auch noch eingeschliffen, weil es einfach viel zu hoch war. Aber das ist dann auch so geil. Warum postest du das dann auf Instagram? Auf deiner Seite kann man ja sagen, okay, der war jetzt so, fand es ja irgendwie so toll, dass das auf Instagram gepostet hat. Und es gibt ja auch Leute in der Dentalfamilie, die regen sich ja bloß darauf auf, dass jemand sagt, die Kompositfüllung ist schön und probieren einen kleinen Shitstorm zu machen. Oder das finde ich ja auch immer manchmal so ein bisschen lustig, dass es sowas auch gibt.
Mhm. Aber ja, also das ist auch so ein bisschen so der Nachteil. Oder nicht ein bisschen, das ist eigentlich das, was mich am meisten daran stört, ist, dass dieses durch diese... Ja, warum soll es auch anders sein als in anderen Bereichen durch diese hohe Geltungsbedürfnis, was viele von denen einfach haben, wird halt oft auch wenig auf die Qualität, sondern stärker auf die Quantität geachtet und dann halt wird dann halt jeder Mist gepostet und was am blödesten noch ist, ist dann dieser Quatsch mit ich poste halt irgendwas einfach nur, damit ich es anders mache, als wer anders, nur um denen in irgendwas zu überbieten und gefühlt ist diese ganze Geschichte, um nochmal auf Endo zurückzukommen und Social Media, um Trust und Ninja und was weiß ich, was für schwachsinnige Accesses, kommt das zu 80% daraus, dass die Leute einfach irgendwas Neues auf Instagram posten wollten, um halt zu sagen, hey, guck mal, ich bin noch geiler, ich kann das noch in noch kleineren Öffnungen machen und kann da noch viel besser das machen. Das ist halt so ein bisschen schade, weil ich finde, gerade soziale Medien sind halt eher was, sind eher so das Medium von jüngeren Zahnärzten und ich finde es halt ein bisschen grenzwertig, wenn gerade so unerfahrene Zahnärzte oder Zahnärztinnen halt permanent sowas sehen und dann das vielleicht als normal erachten und das als Standard ansehen. Also dass das vielleicht mal ganz cool ist oder dass das mal also irgendwann mal auch vielleicht in bestimmten Fällen Sinn machen kann, besonders klein und was weiß ich was, da den Zugang zu machen, aber garantiert nicht permanent und ich finde, da wird schon oft eine falsche Message einfach rübergebracht. Und noch schlimmer finde ich, dass die du kannst ja auch kommentieren und ich finde diese Selbstreflexion oder die Diskussionsbereitschaft ist halt auch eher, die ist halt eher niedrig oder also eher so.
Ja. Ich habe das Gefühl, dass bei Facebook ist noch eher eine Diskussionsbereitschaft teilweise ja, da als bei auf Instagram. Ja,
auf jeden Fall.
Auf Instagram muss ich mal sagen, es war so visuell basiert, da kann man es dann wirklich nicht erwarten. Das ist einfach nur so ein bisschen Show-off.
Mhm.
Ja, da hast du dann wirklich entweder wirklich mal wirklich einen negativen Kommentar und sonst halt irgendwie positiv, obwohl es dann, glaube ich, irgendwelche Bots dann teilweise sein müssen.
Na, vom Text her ist es halt fast auch immer dasselbe. Also,
ja, irgendwelche Emojis sein. Immer bei Instagram.
Ah, ja.
Am liebsten mag ich ja immer dieses pseudo-anbetende Hände-Ding, wo ich mir denke, so. Ey, sind wir schon so weit, dass wir gar nicht mehr so richtig kommunizieren?
Ja, ich meine, du hast schon recht. Natürlich ist das wahrscheinlich auch der Sache geschuldet, dass Instagram per se ja eher ein visuelles eher visuelles als jetzt zum Beispiel Facebook. Aber ich finde es da trotzdem schon krass. Aber selbst auf Facebook weiß ich noch, da reden die sich die Leute wirklich teilweise um Kopf und Kragen. Wir hatten das vorhin auch schon gesagt, auf Endo bezogen, keine Ahnung, da wird halt irgend so eine Initialbehandlung von irgendeinem oberen Molaren, da ist jetzt nichts Besonderes dran, da wäre da irgendwie ein präoperatives DVT, dann DVT Post-Op, dann 3-Monats-DVT und dann gleichzeitig, also erstmal, dass das schon vollkommen aus meiner Sicht schwachsinnig ist oder zumindest mal grenzwertig, kommt dann im zweiten Schritt sowas, da machen die ihre Mini-Poops-Exzesse da, ja, und dann siehst du auf dem Röntgenbild schon, was die natürlich zusätzlich noch machen zu ihrem DVT, dass du untersichtgehende Stellen hast. Also du siehst einfach, dass da das Pulpenhorn nicht, du siehst das Pulpenhorn da noch.
Mhm.
Und dann schreibst du drunter, hey Doktor, how to clean that? How did you do it? Und dann kommt halt sowas wie, ja, also erstens mal spülen sie ja, alles klar. Und dann biegen sie ja Ultraschallansätze und dann nehmen sie das da quasi weg. Wo ich mir denke, selbst wenn das denn gehen würde, siehst du es doch nicht. Du kannst es ja nicht kontrollieren. Das ist halt irgendwo im Blinden rumstochern. Und dann im besten Falle, weil wenn der Zahn eine Endo braucht, dann ist er ja in den seltensten Fällen komplett kariesfrei. Das heißt, aber mittlerweile.
Ja, ist jetzt nicht im Pulpenhorn.
Nee, ich will sagen, dass der Zugang, dass die Größe des Zugangs meistens.
Stimmt dir ja zu, aber. Sag mal so, wenn es wirklich so ein Traumazahn ist, den Wurzelknall behandeln musst, okay. wenn es wirklich so ein, auch so ein, wirklich so ein präoperatives ist, so nach dem Motto, da ist wirklich was Pathologisches dran, da werden wir dann irgendwas apikal machen und dann werden die sehr wahrscheinlich divertilisiert, also behandelt jetzt die schon. Ja, okay. Ja, da kannst du dann wirklich auch wirklich dann probieren, mal diesen wirklich Ninja-Access zu machen oder relativ klein zu sein. Was ich auch schon gesehen habe bei diesen ganzen Ninja-Access ist ja auch, dass manche Sachen auch das genau das Gegenteil machen, dieses die riesige Excesses gemacht haben. Also wirklich riesige Teile, die ja auch dann so ein bisschen übertrieben sind.
Das ist auch nicht gut, klar. Aber was auch halt manchmal ist, das ist auch, ich weiß gar nicht, wie heißt denn der Excess jetzt? Das habe ich letztens oder habe ich ein paar Mal auch schon gesehen. Da lassen die halt auch komplett, lassen die einfach mal das, das Dach, das Pulverkammerdach lassen die stehen.
Ja, der Truss Excess.
Aber so richtig, dass so, also, ja? Ja. Weil ich dachte, Truss ist nur gerade im Unterkiefer, wenn du quasi da so Schlitze noch machst, wenn du so eine Brücke stellen lässt. Ich dachte, das ist Truss, ne?
Ja, Truss ist quasi alles, wo du quasi die Intimbrücke zwischen den beiden Kanälen, also jetzt bei Unterkiefer Molaren ist der Klassiker, dass du irgendwie dann nur im mesialen Bereich.
Genau, dann lässt du die Brücke und dann machst du das da. So kenne ich es auch. Mhm. Und das kenne ich als Truss, aber ich habe es auch schon gesehen, dass dann quasi, nehmen wir an, der Zahn hatte jetzt eine oktosale Kavität, oder MO-Kavität und das ging jetzt quasi fast bis zervikal, dass die dann das Pulverkammerdach nicht entfernen.
Ach so, ja, ich weiß, dass die quasi gleich Carrier-Driven Access
heißt. Okay, dann heißt das ja. So.
Carrier-Driven
Access. Ja, ja.
Aber es gibt noch den Coconut Access.
Ja. Das aber ist dann, ja nur punktuell rein, ne?
Nee, aber das ist dann hat dann ein bisschen was damit zu tun. Es gab ja auch mal von John Munz diese Kanalprojektoren, ja. Die ist jetzt im Prinzip, kriegst du das ja immer noch hin, ja, dass du wirklich dann in jeden Kanal eine Hülse reinsteckst, dann alles drum aufbaust mit Komposit und dann nur noch durch die Hülse dann quasi die Endo machst, weil das ja nur die Kanäle sind. Das wäre dein Coconut Access oder Bowling Ball Access.
Ja, Bowling Ball finde ich passender, aber ja. Mein Gott.
Aber klingt nicht so minimal, wie Coconut, so natürlich.
Ja, natürlich und vegan, das stimmt.
Ja. Ja, obwohl ich muss mal sagen, vegane Zahnmedizin ist natürlich Endo pur, oder?
Auf jeden Fall.
Ja, natürlich darf man verschweigen, dass natürlich, man muss sich einen Zieler finden, der frei von Tierexperimenten ist. Ja, also frei von klinischen Daten. Ja, extra keine Tierexperimente, keine Wissenschaft daran, klar, machen Sie sich konnte jetzt nicht klinisch getestet, aber biokompatibel.
Also gut.
Das hat das, ich will jetzt nicht Fresenius-Institut gesagt, weil ich jetzt gar nicht weiß, was die machen, aber die gründen einfach das Jöran-Georg-Institut.
Oh ja. Wahrscheinlich. Ja, ja, da gibt es auf jeden Fall ein dickes Zertifikat, das wird dann so ähnlich wie bei Focus oder so. Dass wenn du ein Zertifikat willst, dann musst du pro Halbjahr irgendwie einen Tausender hinlegen oder so.
Nee, das ist ja so, du wirst ausgewählt erstmal, 10% der Praxen
werden ausgewählt. Stimmt, du kannst die Kunden auswählen.
Ja, du wirst erstmal ausgewählt und wenn du denn damit werben willst auf deiner Webseite und weiß ich was, musst du halt zahlen.
Ja, finde ich fair.
Ja, finde ich sehr fair. Ich weiß gar nicht, ob man trotzdem in der Fokusliste dann erwähnt wird.
Wahrscheinlich nicht, aus Trotz schon.
Das weiß ich gar nicht.
Aber jetzt haben wir ja so ein paar Negativbeispiele, mehr oder minder, aber was sind denn deine Top 3, wenn du die jetzt spontan, wir haben es ja vorher nicht besprochen, wenn du jetzt Top 3 irgendwie welche Influencer, Dental-Influencer och quasi.
Nee, das ist für mich gar nicht so schwer, ehrlich gesagt.
Nee?
Also was ja für mich so ein Dental-Influencer ist, ja Stefan Borwett aus Belgien. Mhm. Ja, der hat ja so vor 6 Jahren auf die IDS mal, als EverX Posterior rauskommt, eigentlich so ein Video gepostet bei Facebook, wo eigentlich so ein bisschen EverX Posterior im Fokus stand, aber wo er dann wieder einen Pinsel modelliert hat. Und danach haben eigentlich alle gefragt, was ist das für ein Pinsel, wie modelliere ich damit, ich will den haben. Ja. Ich glaube, das hat auch sehr viele Leute inspiriert, dieses Video nochmal über Modulation nachzudenken und Vereinfachung der Modulation. Mhm. Ja, aber dann geht es natürlich weiter mit Jason Smithson, der auch irgendwie in Dental Town früher sehr groß war, was naturidentische Komposite da sind. Auf Instagram ist er interessanterweise nicht so groß oder noch nicht so groß. Ja. Mhm. Dann gibt es natürlich Leute wie Mindaugas Kondelis, der irgendwie bei Ripe ja auch sehr bekannt ist für okklusale Anatomie. Dann Thomas Taha ist jetzt zwar jetzt schon Nummer 4 in Großbritannien, der auch ja echt gut ist in Isolation und direkte Komposite. Mhm. Also beziehungsweise ist das eine Liste mit nur Männern. Das wundert mich eigentlich so ein bisschen. Man könnte jetzt mal fragen, wer sind denn die Top
Dentista-Influencer.
Dentista. Ja. Ja, und okay, Magawi fällt mir da ein.
Ja, Mayuri ist cool, das stimmt.
Die echt coole Frau, also richtig krasse Fälle. Ja. Aber ich sag mal, das ist natürlich auch immer schwer. Es gibt natürlich dann irgendwie ein paar Referenten, die man kennt. Mitu Kohli, Josette Camilleri, die du nicht so magst.
Doch, nee, halt, das muss ich ganz kurz korrigieren. Ich mag die, ich habe die ja letztens noch persönlich kennengelernt, die war bei uns, aber ich sag nur, dass, also mittlerweile verstehe ich sie, aber das hat auch 3 MTA-Vorträge gebraucht.
Okay,
dann, weil halt die, diese.
Aber
die,
erzähl, was hast du vorher nicht verstanden? Was verstehst du jetzt?
Ihr Englisch.
Okay, Englisch, okay.
Sie kommt ja aus Malta und sie hat so ein, also für mich, also das ist jetzt nicht direkt so ein, was heißt ein Vorwurf, sie kann da ja nichts für wahrscheinlich, aber sie hat einfach die Art und Weise, wie sie manchmal englische Sachen ausspricht und sie ist ja auch sehr schnell, sie redet super schnell und dann mit diesem Akzent, dass du einfach Probleme hast, ich habe einfach ganz oft Probleme gehabt, sie zu verstehen, was sie sagt. Und okay, das war so ein bisschen damit begründet, weil ihr Thema MTA und Zusammensetzung und bla, das ist natürlich, das ist jetzt nicht Aufbereitung, wo du dir vieles erschließen kannst, sondern da ist es tatsächlich wichtig, dass du die Sachen verstehst irgendwie.
Ja, hydraulische Silikatzemente.
Genau.
Sie hat bei euch im Master ein Modul gehabt?
Nee, auf Arbeit.
Ach, auf der Arbeit. Ah, das ist aber, wusste ich gar nicht, dass sie.
Ja, da war sie mal, da war sie, genau.
Ja, ist natürlich cool. Nee, bei der Quintessenz-Tagung habe ich auch nochmal mit ihr quatschen können. Da war sie echt gut drauf. Und mich hat es ein bisschen interessiert, weil dadurch, dass sie ja relativ gut vernetzt im MTA-Bereich ist, es gibt ja auch im Iran den einen Typen.
Ja, der macht.
Asghari, der ja auch.
Wie heißt denn das Zeug, was der macht?
Der CEM.
Ja.
Ja. Und dann so nach dem Motto, ob sie das mal irgendwie benutzt hat. Sie hat es jetzt nicht benutzt, sie hat aber irgendwie mal eine Probe davon bekommen. Ja, und das gibt es ja auch nur in Iran. Und was krass ist, das war lustig, wie sie es erzählt. Sie ist ja manchmal auch so ein bisschen sehr offen und sinniges. Und der Asghari ist so wirklich, gehört zu so einer ganz strengen Glaubensgemeinschaft in Iran. Mhm. Und da ist ja auch immer das ein bisschen das Problem, dass es trotzdem für Wissenschaftler auch nicht leicht ist, dann überall hinzuverreisen. Wir müssen sich dann einen gewissen Kodex behalten dürfen. Da geht es so weit, dass sie nicht mit Frauen auf einem Bild sein dürfen, die unverschleiert sind oder sowas. Und das passt natürlich. Also sie hatten irgendwie super viel Briefkontakt, er hat auch über ihren Kapitel geschrieben. Aber es ist ja nicht so, dass sie jetzt groß Smalltalk in der Öffentlichkeit halten. Ja, das fand ich schon krass. Weil im Prinzip das, was der alles an Forschung da raushaut und Literatur, gerade im Pulpotomie-Bereich, der mich ja persönlich sehr interessiert, ist natürlich sehr krass und teilweise auch gute Literatur. Es gibt natürlich einen Klassiker in seiner Literatur, wo Pulpotomie mit Endo verglichen hat, ja, wo die relativ ähnlich abgeschlossen haben, aber nur wenn man die Studie wirklich ganz genau liest, ja, steht dann drin, dass die dann im Endobereich nur mit sterilem Wasser gespült haben.
Naja.
Ja, ja, lustig, das habe ich auch 3-mal überlesen, bis ich es dann irgendwo in einem anderen Artikel mal gelesen habe, dass er die Studie nicht gut findet, der ein Schweizer, weil die spülen ja nur mit sterilem Wasser. Und ich so, echt? Und da gucke ich rein, da steht es tatsächlich im Protokoll drin. Stable Water, wo ich mir dachte, krass. So kleines Detail, was du einfach mal überliest, was aber super, super, super wichtig ist.
Ja, worauf du, wenn du das jetzt so einfach vom Titel liest, ja auch nie drauf schließen würdest, dass jemand das so macht, das Design. Also, das ist ja, als ob ich sage, ich mache eine Studie mit Pulpotomie und ich nehme aber nicht MTA, sondern ich nehme jetzt einfach mal Flow. Oder ich nehme was besser.
Ja, aber weiter, dafür gibt es auch eine Studie, heißt Björnders Studie, wo dann am Ende die minimale Karies-Selektion gewinnt. Lustigerweise, ich meine, okay, ist eine gute Studie mit einem schönen Follow-up, aber keiner weiß eigentlich, was er denn bei seiner Pulpotomie-Gruppe gemacht hat. Steht ja nicht wirklich drin, was das Protokoll, war das wirklich standardisiert, welche Materialien wurden jetzt verwendet, wie wurde es abgedeckt, ja. Und wenn es dann irgendwie da am Ende aber so eine Sache ist, dass es mit Glas und Meerzement verschlossen wird und dann gewartet wird, was passiert und die anderen Fälle sind irgendwie mit Composite verschlossen und alles ist versiegelt, jetzt, dann kann man auch warten auf den Misserfolg oder will man den Misserfolg produzieren, damit es dann auch in der Studie schlecht abschneidet. Ja, und irgendwie gefühlt alle Studien, die es über Pulpotomie mit MTA oder MTA-ähnlichen Materialien gibt und teilweise auch mit Calciumhydroxid von Zweck, haben eigentlich ziemlich gute Erfolgsraten. Außer bei Björn, da ist manchmal so der Ove Peters in der Endo. Weißt du, Alle sagen, das eine ist gut, außer Uwe Peters, der macht eine Studie, wo genau das voll schlecht abschneidet. Ich weiß gar nicht, was es war, aber es war irgendwie lustig. Das hat der Trump mal bei seinem Vortrag gesagt. Ja, das sind die ganzen Studien, die das supporten. Die ist die Ausrede, aber die ist von Uwe Peters.
Mann.
Ja, wo ich mir auch sage, so krass. Aber dabei ist der Uwe Peter eigentlich ein echt sympathischer Typ.
Der ist super lieb, ja, so, also ja, super nett, total sympathischer Mensch.
Ja, obwohl er natürlich auch immer sagt, so, ja, reziprok, unserem Pre-Grads bringen wir das auch nur bei. 25.08 reicht voll. Oder 25.07, weil die nur Wafer an Gold haben da drüben. Mhm. Das reicht voll apikal. Ja, und dann denke ich mir auch so, ja.
Naja, da würde ich mal sagen, wenn ich Social Media Dentistry betrachte, Overtreatment, 20.04
aus. Ja, nee, es gibt ja wirklich auch Leute, die sagen, nee, ich will jetzt bloß irgendwie 10.04 oder
15, habe ich auch 15.06 oder nee, was war es, 15 irgendwas, also so ein Quatsch, naja.
Ja, ja, nee, lustigerweise ihre Argumente, dass es ja irgendwie trotzdem fusioniert, da könnte man jetzt Dominique Rutsch dazu nehmen, dass sie wahrscheinlich gar nicht alles vom vitalen Nerv entfernen und dementsprechend das so gut funktioniert, ja, besonders wenn sie dann vielleicht einen biokompatiblen Zement nehmen. Das sind ja auch seine Bilder, die er zeigt, wo das im Prinzip Single Cone völlig ausreicht. Und man will eigentlich ja keine Seitenkanäle haben, weil in Seitenkanälen ist noch vitales Gewebe drin, das von Desmodont quasi mitversorgt wird. Ja. Und dementsprechend macht es biologisch mehr Sinn, das so zu machen, als dass man wirklich irgendwelche Sealer gefüllten Kanäle hat, die voll von Debris sind, potenziell dann auch von Bakterien. Und dementsprechend auch einen Misserfolg dann produzieren können.
Ja, das habe ich so mitbekommen, die Diskussion bei, wie hieß die, Seven Decades? Ja, ich glaube Seven Decades.
Seven Decades. Ja, ich meine, Domenico Ritucci ist schon ein super krasser Typ. Okay, wenn man dann so alte Fälle sieht, wo er dann irgendwie einfach beim gesunden Endozahn einfach mal so eine Trepanbohrung gemacht, um nur zu wissen, wie es histologisch aussieht. Okay, Respekt, dass er es auch selber macht, aber es ist, glaube ich, irgendwie so ein komplettes Unikat. Ich meine, über Ethikprotokolle müssen wir denn nicht.
Die werden nachgereicht noch.
Ja, die werden nachgereicht. Ja. Ja, aber ich sag mal so, dadurch werden natürlich Daten kreiert, die man heutzutage einfach mal nicht so leicht findet.
Das stimmt.
Ja, muss man ganz klar sagen. Und wir haben uns ja vorhin schon ein bisschen gestritten, denn Ritucci hat ja jetzt auch nochmal eine Studie rausgebracht, wo er so ein bisschen histologisch volle Kariesentfernung mit selektiver Kariesentfernung vergleicht. Und in seiner Studie schneidet natürlich die selektive Kariesentfernung histologisch nicht so gut ab. Mhm. Ja. Und das ist ja auch immer so ein Punkt. Ja, da haben wir jetzt von Jas Blörnder eine echt gute multizentrisch randomisierte Studie, wo denn die selektive Kariesentfernung am besten abschneidet, obwohl man sagen muss, was ist das im 60% Erfolgbereich? Da kann man sich ja fragen, ist das denn wirklich guter Erfolg? Mhm. Ja, obwohl, wie definiert man immer Erfolg? Das ist auch eine Frage. Ja, aber was wiegt jetzt mehr? Okay, Dominique Rucci ist dann irgendwie im Case-Report-Bereich, weil er hat jetzt bloß zwar eine Fallserie, wo er mehrere Fälle drin hat, natürlich mit einer Art Kontrollgruppe. Ja, aber was wiegt mehr? Ja, und das ist natürlich in der Evidenzpyramide
weiter ist es
weniger. Auf der anderen Seite, das ist etwas, was der Björn da nicht drin haben kann in seinen Studien oder nicht drin hat. Mhm. Er kann ja nicht wirklich nachweisen, dass die Pulpa vital ist, weil er es nicht histologisch untersuchen kann. Ja, ja, das ist natürlich, ja, aber überhaupt die Studie zusammenzukommen. Was hat er das gemacht? Der Ritucci an Achtern?
Genau, Achter, die eigentlich Adex sind.
So, Jüran, wir haben jetzt eine gute Zeit verbracht bei dir.
Oh, ja.
Vielen Dank für diesen Podcast. Wie lange geht eigentlich noch dein Master?
Also es sind, glaube ich, noch Präsenzmodule 4 Stück, also quasi noch bis November, Oktober, November. Und dann habe ich noch Zeit zum Fälle einreichen und zur Masterarbeit schreiben. Und so richtig vorbei ist er dann im, warte mal, also 2020 auf jeden Fall. Und ich glaube, es ist im, Mist, was war denn das, Mai, Juni, Juni? Ich glaube Juni.
Krass.
Mhm.
Ah. Also musst du dann auch deine Masterthese dann schreiben. Genau. Kannst du schon öffentlich sagen, worüber die handelt?
Nee, das ist natürlich top secret, sonst müsste ich dich und mich ermorden. Alles ganz klar.
Also es würde mir natürlich leid tun, dann könnte gar keiner deine Masterthese lesen.
Du auch. Ich selber auch nicht. Nee.
Ja. Kannst du nicht mal schreiben. Dann hast du schon einen Großteil der Module fertig, kann man sagen. Mhm. Ja, und so kannst du schon ein Fazit sagen?
Nein.
Also, das wollen ja manche Leute wissen. die ja, diesen Podcast hören.
Das stimmt. Ja, das ist, also sag mal, ja. Also wofür ist es gut? Wenn man zum Beispiel jetzt, also was man schon lernt oder wozu man angehalten ist, ist einfach so eine wissenschaftlichere Herangehensweise an gewisse Problemstellungen. Das schon. Und ich glaube, das ist je nachdem, wie lange man aus der Uni raus ist oder welchen persönlichen Bezug man zur Literatur hat oder zur Literaturrecherche, ist das schon relativ hilfreich. Ja, weil man einfach gezwungen wird, sich damit auseinanderzusetzen, auch mit dieser wie suche ich nach Studien und welche Studien sind gut und dass man auch mal Studien, also weil man bespricht auch relativ viele Studien und kann dann eben, was ja schon so ist, dass du oft irgendwelche Abstracts liest und denkst, ah, oh, hier, okay, also Endo ist also schlechter als Pulpotomie, okay, nee, da mache ich Endo nicht mehr. Und dann liest du halt irgendwie, liest halt Material, Methode und kriegst halt mit, dass eigentlich die ganze Methodik beschissen ist und wenn die nur mit Wasser spüren, naja gut, dann ist die wahrscheinlich schlechter als eine Pulpotomie. Und sowas lernst du halt schon, so diese Herangehensweise ist gut. Ich fand bis jetzt, dass ich super viele Referenten gehört habe, wo ich sagen würde, ich habe jetzt wahrscheinlich gefühlt alle aus dem Endo-Bereich, die jetzt so in Anführungsstrichen wichtig sind, gehört. Das fand ich auch gut. Und auch das mit den Fällen ist nicht schlecht, weil wir ja 120 Fälle einreichen müssen und man sich dementsprechend auch nochmal mit seiner Arbeit auseinandersetzen muss, auch gut. Was man natürlich, aber das ist immer die Frage, auch wie gesagt mit dieser Erwartungshaltung, wenn man jetzt mit der Erwartungshaltung rangeht, dass man den Master macht und dann praktisch sein Können um, keine Ahnung, Faktor 3 verbessert, dann ist das wahrscheinlich eher ein Irrglaube, weil die praktischen Anteile natürlich im Verhältnis eher niedriger sind oder geringer ausfallen. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass die Herangehensweise an die eigene Behandlung und auch das kritische Hinterfragen und auch das mögliche konzeptionelle Vorgehen, also dass man sich damit auseinandersetzt, dass das sicherlich auch im Alltag dazu beiträgt, dass ich besser behandle auf jeden Fall. Und was für mich wichtig ist, was ich jetzt sehr, sehr gut empfunden habe, ist einfach mit den Kollegen so und quasi, sage ich jetzt mal ganz blöd, die Dialoge in der Kaffeepause, die Events danach, insofern, dass man da natürlich gut ins Gespräch kommt mit Leuten, die halt zumindest mal, wenn die den Master machen, schon mal irgendwie zwei Endos gemacht haben, dass das schon cool ist, einfach wenn du jetzt, um es vereinfacht zu sagen, mit Gleichgesinnten dich da austauschen kannst, das ist schon viel wert.
Es ist Networking, ist viel wert.
Ja, weil das tatsächlich, ich meine, da entwickeln sich auch Freundschaften draus, das muss man schon so sagen. Und klar, jetzt wird der eine oder andere sagen, ja gut, also damit ich jetzt hier nett mit Leuten rede, brauche ich jetzt nicht 26.000 Euro ausgeben. Und dann kann ich sagen, ja, vielleicht. Aber für mich, um das abschließend nochmal zusammenzufassen, das Fazit, ich würde den nochmal machen. Aber klar gibt es da auch Verbesserungspotenzial. Und das sieht halt so aus, dass
das ist der nächste Podcast, wenn du den Master in der Tasche hast.
Ah, alright. Stimmt, ja. Und die Zeit und so, du hast recht.
Ja, nee, nicht die Zeit.
To nochmal, be continued.
Nee, nochmal kurz, was für 120 Fälle musst du einreichen? Gibt es da irgendwie?
Ja, also hauptsächlich Molaren natürlich, Molaren-Endos hauptsächlich. Und dann ist das unterteilt in, glaube ich, warte mal, 40 Molaren-Revisionen, keine Ahnung, 20 Prämolaren. Dann müssen Perforationsdeckungen dabei sein, Fragmententfernung.
Also ein bisschen wie DGT-Spezi, dass du auch was Chirurgisches drin hast, ein Traumafall.
Genau, so ein bisschen, also die, wie soll ich sagen, in der Einführungsveranstaltung wurde auch gesagt, dass das so ein bisschen auch vorbereitend quasi auch so gesehen werden kann. Dass du, weil du kannst die Fälle ja nochmal nehmen, quasi, die du im Master hast, die kannst du ja dementsprechend auch für den Spezi nehmen.
Musst du dann auch so Epikrise und sowas schreiben?
Ja, das läuft über so ein Online-Programm und da musst du quasi alles eingeben, aber es ist nicht beim DGT-Spezi brauchst du ja noch diese, keine Ahnung, diese 8 Seiten langen Fälle, die du schreiben musst, Fallberichte mit einem, wie du sagst, mit Epikrise und allem Kram. Das musst du nicht machen, aber zumindest musst du schon relativ viel erfassen, also keine Ahnung, wie weit du aufbereitet hast, hatte der Beschwerden, was war der Ausgangsbefund, allgemeine Anamnese, allen Kram, ist schon relativ, also für so einen Fall braucht man schon so, wenn ich einen Fall einreichen will, brauche ich bestimmt schon so 5 bis 10 Minuten ungefähr. Ja,
krass. Und das mal 120.
Na, und jetzt musst du überlegen, dass das sich ja einer durchguckt. In dem Fall ist es der David, also David Sonntag, der sich dann die ganzen Fälle zu Gemüte führt. Das ist ehrlich auch eine schöne Aufgabe, ja.
Ja, heute gucke ich mal was von Jüran an, in meinem kleinen Facebook, Master-Facebook. Ja. Aber ich meine, jetzt, wenn das alles online eingegeben wird, dann hat er dann irgendwann ja auch richtigen Pool aus Daten. Was macht er dann damit?
Das ist eine gute Frage.
Eine Masterarbeit. Eine Masterarbeit ist die Antwort.
Nee, das stimmt tatsächlich. Und zwar gab es, glaube ich, ein Thema war auch die, ach ja, das werden wir sagen, das war wegen Fragmenten, genau. Ich glaube, da ging es irgendwas auch aus, also generiert aus den Fällen, die wir haben, bezogen auf Fragmententfernung, glaube ich. Hm. Glaube ich.
Aber wie oft wurde der Endo-Cowboy angewendet? Marktdurchdringung des Endo-Cowboys.
Das ist genau das.
Bei Endo-Spezialisten in Deutschland.
Wobei, das muss ich jetzt einmal ganz kurz noch sagen, dass es, also weil ich jetzt ja in Bezug auf den Master gesagt habe, dass halt der Körer da war und also der Dennis und dass wir in Bensheim waren, es ist aber trotzdem so, dass es schon, also es ist jetzt nicht der Dance Play Sirona Master oder der XY-Master, sondern das ist wirklich sehr, sehr dosiert. Und dass wir in Bensheim waren, ist auch eher aus der Not geboren, weil aufgrund der, wie soll ich sagen, starren Strukturen im öffentlichen Dienst, also quasi in Bezug nehmend auf die Uni Düsseldorf, war dieser Raum leider nicht verfügbar, den wir eigentlich haben bekommen sollten. Und an anderen Unis war es auch schwierig und deshalb war quasi eine sehr gute Alternative, eben nach Bensheim auszuweichen und deshalb haben wir das gemacht. Aber sonst ist es relativ oder ist es sehr firmenneutral und das ist nicht so, dass man den Eindruck hätte, dass jetzt, keine Ahnung, der David besonders VDW oder XY promoten würde, sondern.
Können die nicht einfach das Geld nehmen und den Master billiger machen?
Ja. Das wäre vielleicht was zu vorschlagen, ja.
Lieber David Sonntag, nimm bitte das Geld. Und schenkt mir den Mast.
Ja, das wäre eine gute Idee auf jeden Fall.
Und Jöran hat das Dancefly Sirona Stipendium und präsentiert jetzt seine Masterarbeit.
Dancefly Sirona Graduate.
Ja, oh, Graduate. Yeah. Ambassador.
Ambassador.
Jöran, genau. Is now a Dancefly Sirona Ambassador and he's presenting his new file system by Over Peters. True Anepitome in his Grace 120 Cases.
Nee, ich würde es Anatomy Crocodile nennen.
Sei nett zu Komet. Komet sind die Guten. Ich meine, es ist ja mittlerweile ein nettes, mittelständiges Unternehmen.
Ja, die sind super. Aber der Name, mit dem Namen wäre ich nicht grün.
Nee, aber gut. Wie hättest du sonst genannt? Crocodile, weil er grün ist?
Nee, weiß nicht. Irgendwas anderes. Aber irgendwie.
Aber marketingmäßig ist es ja auch schwierig. Wenn du es blau machst, denken wirklich alle, okay, das ist wirklich eine Kopie von Reciplo.
Ja, aber warum haben sie nicht rot gemacht? Rot ist wenigstens eine geile Farbe. Was will man denn grün? Grün ist die Farbe der Hoffnung? Oder warum? Rot ist so, weißt du, so aggressiv. Dann wäre vielleicht so, keine Ahnung, Aggressive Dial oder so, weißt du?
Fire.
Fire Dial.
Ja. Ich bin immer für Gold, aber.
Ja, Gold ist mir.
Gibt's ja schon.
Ja,
Wave von Gold ja, ist ja auch alles genommen. Ich meine.
Aber rot wäre schon geil. So rot, ein bisschen glänzend, eine geile Pfeile, oder?
Ich meine, was willst du jetzt machen? Machst du das pink for the ladies? Ja. So genderfile.
Genderneutrale Endofallen, das wäre was.
Ja, nee, blau für die Jungs und rosa für uns Mädels. Okay, das ist auch alles fies, aber.
Grau für divers, oder?
Ja, grau für die Alten. Grau für die alten Zahnärzte. Also, für die grauen Mäuse.
Oh Mann. Ja.
Okay, man könnte auch überlegen, gibt es irgendeine politische Farbe blau, die wieder negativ besetzt ist?
Vielleicht.
Um die wieder Platz zu machen.
Vielleicht. Aber grün, hellgrün auch.
Ja, hellgrün, dunkelgrün.
Oh Mann.
Nee, eigentlich so richtig wäre eigentlich nur schwarz gut gewesen.
Ah, naja, je nachdem. In Bayern wahrscheinlich mehr, ne?
Nie schwarz im Sinne von wirklich schwarzer Gürtel für die Endo.
Ach so, das war so, ja.
Die Kung-Fu-Pfeile.
Okay, das stimmt. Ja. Ja.
Obwohl, auf deiner Seite, wenn die da abbricht und du den nicht mehr siehst, ist natürlich
Karate-Dial.
Ja.
Kung-Fu-Dial. Komet, wenn ihr zuhören solltet und noch Leute in eurem Marketing-Team sucht, dann meldet euch einfach.
Jöran, du weißt schon, dass Komet zuhört.
Oh ja, bitte meldet euch. Also wenn ihr noch einen neuen Pfeilnamen braucht, ich bin euer Mann. Ich habe ganz viele Ideen.
Jöran 360 Grad. Die neue Pfeile.
Auf jeden Fall.
Lustigerweise gibt es ja, kennst du diesen Thomas Lazarius, das ist wirklich das Letzte, dann hören wir auf. Thomas Lazarius, der Grieche.
Ich kenne ihn, ja.
Der
also,
ich kenne ihn aber. Hast du gesehen, dass es jetzt Thomas Files gibt?
Nein.
Oh, das hast du auch nicht gesehen.
Nee, geil.
Ich glaube, ich weiß nicht, ob die von Fanta kommen,
okay.
So einem indischen Hersteller, aber ja, es gibt jetzt die Thomas Files.
Ja, geil.
Mit seinem Gesicht drauf. Ich weiß nicht, ob das jetzt bloß für ihn jetzt so mal so eine Sonderedition
war. Ich hoffe es, oder?
Ja, aber es klingt danach, als würden die wirklich Thomas Files heißen.
Geil.
Dass er quasi jetzt Head of Marketing ist.
Da sage ich mal Dentistry Gold, oder?
Ja. Ich meine, würdest du dir sowas von Komet wünschen?
Auf jeden Fall.
Juran feilen.
Dann darf die auch, dann, also wenn mein Gesicht da, drauf ist, dürfen die auch Crocodile heißen. Oder Jokodile. Okay, also ich würde sagen.
Vielen Dank fürs Zuhören.
Auf jeden Fall.
Komet, es tut mir leid für Jura. Du bist gefeuert.
Das Marketingangebot steht immer noch. Meldet euch einfach.
090.